Willkommen zur Wirtschaftskunde mit Rüdiger Bachmann und Christian Bayer. Hallo ihr beiden.
Hallo zusammen.
Hallo.
Lass mal über Migration reden. Es gibt zwei unterschiedliche Arbeiten. Die eine ist von Herrn Raffelhüschen und sagt, Migration kostet langfristig Geld, also zahlt weniger in die Rentenkassen ein, als es aus der Rentenkasse dann hinterher rausgibt. Und dann noch eine neue Arbeit von einem Herrn Werding, der sagt, nee, Migration bringt Geld in die Rentenkassen. Was stimmt denn jetzt?
Es kommt drauf an.
Ich mache hier keine Juristensendung, was soll denn das jetzt?
Nee, aber es ist doch die klassische Antwort von Ökonomen.
Ja, stimmt. Ich glaube, methodisch, das ist ja auch eine methodische Diskussion, die dahinter steckt, nämlich dieses sogenannte Generationen-Accounting, diese Generationen-Buchführung, wo eben sozusagen der Raffelhüschen ein, ja, durchaus auch ein interessant, methodisch interessantes Rechenwerk eben versucht hat aufzustellen, um so, ja, fiskalische Tragfähigkeitsanalysen zu machen. Das ist einerseits erstmal Sinnvolles zu machen, auf der anderen Seite hat es eben methodische Schwächen, je nachdem, welche Frage man genau eben beantworten will. Und das darauf weist zunächst mal die Studie von Werding, Martin Werding, der ja übrigens auch ein Sachverständiger ist, im Sachverständigenrat, ausgewiesener Rentenexperte, zunächst einmal hin. Und dann legt er eben sozusagen, wenn man eben diese methodischen Schwächen ja verbessert, aufhebt, berücksichtigt, dann legt er eben in seiner Arbeit oder kommt er eben zu seiner in seiner Arbeit zu dem Ergebnis, dass Migration in Summe tatsächlich eine leichte Entlastung, man soll auch hier die Kirche im Dorf lassen, eine leichte Entlastung der öffentlichen Haushalte bedeutet. Also das ist jetzt nicht so, dass man mit sozusagen mit Migration alleine mögliche Probleme in der Rentenversicherung oder in den Sozialversicherungen, also Zahlungsprobleme, korrigieren kann. Das ist auf gar keinen Fall der Fall. Aber es ist aber eben auch nicht so, dass die, wie gesagt, das zusätzlich belasten, wenn man es nach ihm richtig macht. Und jetzt letzter Punkt. Allerdings bedeutet das, wenn man es sozusagen richtiger machen will als Raffelhüschen für diese spezielle Frage, nämlich,
ist Migration dazu geeignet, die Rentenkassen zu entlasten?
Das ist die spezifische Frage. Muss man natürlich, wenn man es richtige machen will, auch bestimmte Annahmen machen. Und ob jetzt diese Annahmen so verteidigbar sind oder nicht, das ist nochmal eine zweite Frage. Da habe ich mich jetzt, also ich habe mich damit jetzt noch nicht genau beschäftigt. Da müsste man jetzt mal in eine wissenschaftliche, tatsächliche Diskussion gehen. Also insofern würde ich tatsächlich Christian zustimmen, es kommt drauf an. Ich würde aber auch sagen, dass zunächst mal methodisch, so wie Werding vorgeht, das bessere Vorgehen ist als eben Raffelhüschen. Und da sollten wir jetzt vielleicht einfach mal kurz drüber reden.
Warum ist das bessere Vorgehen?
Naja, was der Raffelhüschen macht, und dann sieht man schon mal, wie seltsam das Ergebnis ist. Beim Raffelhüschen kommt eben raus, dass Migration schlecht ist für die Bilanzen der Rentenversicherungen zum Beispiel, überhaupt für die fiskalische Tragfähigkeit des Staates, weil es auch unter gegenwärtigen Politikbedingungen so ist, dass fast jeder Mensch im Durchschnitt, oder sag umgekehrt, im Durchschnitt kostet der durchschnittliche Bundesbürger den Staat Geld. Ja, und zwar auch schon jemand, der schon da ist. Also das hat mit Migration gar nichts zu tun. Also das eigentliche Ergebnis von dem, was Raffelhüschen da rausfindet, ist, dass wenn sich sozusagen das Wachstum nicht ändert, oder Wachstumsprojektionen nicht ändern, wenn die gegenwärtige Politik so bleibt, dann rast sozusagen, oder könnte es sein, dass der deutsche Staat zusammen mit seinen expliziten Verpflichtungen, also Ausgabenverpflichtungen, die er hat und die, wie gesagt, per Annahme nicht geändert werden, und den impliziten Verpflichtungen, die er eben über Rentenversicherungen hat, möglicherweise Zuschüsse und Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen etc., dass er dann sozusagen in den Staatsbankrott läuft. Und zwar, wie gesagt, weil eben im Durchschnitt jeder Deutsche und auch die meisten Deutschen den Staat erstmal kosten. Und das ist dann halt bei Migranten auch so. Und ich meine, wenn du das sozusagen als Politikempfehlung extrapolieren willst, wäre die Politikempfehlung eigentlich, um den deutschen Staat zu sanieren, wäre es ein Großteil der deutschen Bevölkerung einfach, ja, ich will jetzt das Wort nicht nennen, aber du weißt schon, was ich meine.
Guillotinieren.
Zu liquidieren, genau. Was natürlich eine völlig absurde Politikforderung ist. Und das zeigt halt schon mal, wie ungeeignet eigentlich diese Generationenbilanzierung in dem Sinne dann ist für die jeweilige Politikfrage. Sie zeigt ein möglichen Problem auf, ganz sicher, aber sozusagen die Politik ist ja, also für diese konkrete Frage und für andere Politikfragen ist sie eben dann doch nicht geeignet.
Aber wir sollten klar machen, warum das selbst für diese wirtschaftliche Frage ungeeignet ist, weil das bei dir so anklingt, ist, das ist irgendwie eine unmoralische Politik oder so, könnte man
sagen. Nein.
Du meinst, sondern es geht darum zu sagen, also weniger um die Frage eigentlich, ist der geben wir im Durchschnitt mehr aus, als wir an Steuern einnehmen. Also schon die grundlegende Frage muss man auch klar machen, da geht es nur um die fiskalischen Auswirkungen. Ob das gut ist oder schlecht ist, da muss man sehr, aus meiner Sicht, eigenartige Präferenzen haben, um selbst von der ökonomischen Seite her nur von der fiskalischen Auswirkung zu argumentieren, ob das für den Einzelnen gut ist oder schlecht.
Also mit anderen Worten, um es ganz klar zu machen, staatliche Ausgaben, die schaffen ja in der Regel typischerweise oder sollen ja einen bestimmten Nutzen schaffen.
Ja, aber ich sag gleich nochmal, wie Dinge auch anders sein können, weil wenn, um sich klar zu machen, nämlich was der Unterschied zwischen den beiden Vorgehensweisen ist, ist sich eben zu überlegen, dass so eine Ökonomie auf eine veränderte Zuwanderung oder einfach auf eine veränderte Zusammensetzung der Bevölkerung, dass die natürlich darauf sich in irgendeiner Weise anpassend reagiert. Und da passieren zum einen Preisanpassungen, zum anderen gibt es quasi Verhaltensanpassungen, die in der Regel ausgelöst werden durch Preisanpassungen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, um das extrem zu machen, wir würden aus dem Land, das ist der Punkt, den du ja vorhin gemacht hast, im Durchschnitt sozusagen, sind die meisten Menschen in Deutschland sind Nettobezieher von fiskalischen Transfers beziehungsweise Gütern und Dienstleistungen, die direkt durch den Staat zur Verfügung gestellt werden, die dann entsprechend bewertet. So, wir würden jetzt sozusagen alle armen Leute aus Deutschland, die ärmsten 50% aus Deutschland ausweisen.
Ja.
Einfach, weil sie arm sind.
In so eine
und,
bad country. Wir stellen sie in
genau.
Stellen wir so bad country.
Und bad country. Und das Entscheidende ist aber, weil die ja dann weg sind in dem Bad Country, ja, weiß ich nicht, nennen wir es Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen. Nee,
Sachsen dann.
Genau, Sachsen, da kommen wir alle nicht her, das ist gut.
So, und ja, und dann, da sind jetzt da alle. Und mit denen können wir aber auch keinen Handel treiben für die meisten Dinge, die wir machen. So, und jetzt hast du halt das Problem, irgendwer muss weiterhin den Müll abholen. Und irgendwer muss weiterhin irgendwie Räume reinigen in Krankenhäusern oder so. Das machen im Schnitt Leute, die sind relativ arm vom Einkommen. Aber wenn die nicht da sind und irgendwer das weitermachen muss, dann verändern sich ja die Preise dafür. Irgendwer muss das ja machen. Also muss ich irgendwen dazu bewegen, jetzt diese Tätigkeiten zu machen. Das ist die erste Auswirkung, die du hast. Das zweite ist, wenn die alle weg sind, aber hier immer noch so die Wohnungen um uns herum da sind, dann werden die billiger, die Wohnungen. Das hat aber natürlich eine Auswirkung auf das Bruttoinlandsprodukt. Das fällt nämlich dann, wenn die nicht da sind, aber es fällt jetzt pro Kopf vielleicht gar nicht so sehr. Also diese Veränderungen von Preisen, die sind wichtig. Das ist das erste Problem, wenn ich einfach nur sozusagen so ein Accounting mache, wo alle Preise die gleichen sind, wo sich nichts verändert. Klar kann ich das machen für die Überlegung, da geht irgendwie eine marginale Person, ist da oder nicht da, da werden sich wahrscheinlich die Preise wenig ändern. Aber wenn ich über viele Leute nachdenke.
Ja, aber es geht ja nicht nur um Preise, es geht auch um Quantitäten.
Ja, aber das löst erst die Veränderung von Preisen, lösen die Veränderung von zum Beispiel Spar- und Investitionsverhalten aus.
Entschuldigung, was bedeutet marginale Person? Weil damit ist, glaube ich, nicht im sozialwissenschaftlichen Sinne.
Du stellst dir vor, marginal im Sinne von, der ist ein Epsilon klein, im Sinne von, ich bilde eine Ableitung in der Mathematik.
Okay.
So. Ne, so ganz wenig verändert sich da. Dann verändern sich auch die Preise. Ja, du schmeißt nicht 100.000 raus, sondern eine. Ja, ob der da ist oder nicht, das ändert irgendwie an den Preisen nicht viel. Aber wenn viele Leute nicht da sind, dann ändert das selbstverständlich etwas an Preisen. Und das wiederum löst ein verändertes Verhalten aus. Also wenn die Wohnungen alle leer stehen, dann baut auch keiner mehr Wohnungen. Umgekehrt, wenn die Wohnungen alle voll belegt sind und die Mieten durch die Decke gehen und ich erlauben würde, Wohnungen zu bauen, dann werden auch Wohnungen gebaut. So, und das ist der zentrale Unterschied letztlich aus meiner Sicht zwischen diesen beiden Ansätzen. Der eine hält halt letztlich Preise konstant und damit auch alle und damit auch Quantitäten. Wenn sich Preise nicht ändern, ändern sich auch Quantitäten nicht. Und der andere denkt halt darüber nach, dass bei veränderten Menschen, die da sind, sich auch Preise ändern und dementsprechend sich auch restliches Verhalten ändert, insbesondere Investitionsverhalten.
Ich glaube, es ist noch mechanischer. Also zum Beispiel, es gibt halt einfach auch einen mechanischen Mengeneffekt, nämlich wenn du halt mehr Leute hast, dann steigt halt auch dein Bruttoinlandsprodukt. Ja, und das ist alles, was Raffelhüschen ja nicht berücksichtigt, weil diese gesamten sozusagen Finanzierungssalden werden alle bezogen auf das heutige Bruttoinlandsprodukt und eben nicht sozusagen, es wird nicht überlegt, wie durch Migration zum Beispiel, ja, die Steuerbasis sich ändert zum Beispiel.
Aber das ist doch korrekt. Denn wenn ich alle Preise konstant halte, dann verändert sich die Steuerbasis genau um die Menge der Steuern, die diese Person zahlt. Das Einzige, was sein kann, das habe ich jetzt nicht richtig verstanden, ob mit berücksichtigt wird, dass sich die bestehende Staatsverschuldung durch eine größere Zahl an Köpfen dividiere. Das kann natürlich sein. Das berücksichtigt dieser Effekt halt nicht. Dass jeder, der kommt, der kriegt ja erstmal quasi, der trägt eine Verschuldung, die der durchschnittlichen Verschuldung pro Kopf entspricht. Also insofern ist toll, da teilen wir uns die bestehende Verschuldung durch mehr Leute. Ich glaube, das kann natürlich der zusätzliche Effekt sein und der ist nicht klein. Dieser zusätzliche Effekt, ja. Also wir haben ungefähr 2,5 Billionen Euro Staatsschulden durch 80 Millionen, also 30.000 und ein paar zerquetschte pro Kopf ungefähr. Und das ist so, jeder, der kommt, der kriegt halt 30.000 Euro Schulden.
Ja.
Zusätzlich. Also das kann sein, dass das Zusätzliche ist, was ich aber nicht, ich glaube, es ist mehr. Ich glaube, das ist eben, was sind die anderen Auswirkungen, die entstehen?
Nein, also hier ist Werding, sagt's doch. Wir können ja mal Werding, der hat einen sehr guten Abstrakt hier zusammengefasst. Da können wir mal einfach auch die Ergebnisse der Studie einfach vorstellen.
Migration bedeutet höhere Kosten, aber auch Ersparnisse und Einnahmen für den deutschen Staat. In der Summe entlastet Migration die öffentlichen Haushalte. Eine um 200.000 Personen höhere jährliche Nettozuwanderung nach Deutschland reduziert die dauerhaft bestehende Finanzierungslücke der öffentlichen Haushalte um knapp 2,5% des Bruttoinlandsprodukts oder, gemessen in Werten für 2024, um rund 104 Milliarden Euro jährlich. Jede Person, die im Zuge dieser kontinuierlich hohen Zuwanderung nach Deutschland kommt, entlastet den Staatshaushalt um 7.100 Euro im Jahr. Diese Ergebnisse lassen sich aus Berechnungen für den im März 2024 veröffentlichten 6. Tragfähigkeitsbericht des Bundesfinanzministeriums ableiten. Die Effekte der Zuwanderung für den Staatshaushalt sind damit insgesamt positiv. Bisherige Berechnungen, nach denen Zugewanderte auf individueller Ebene lebenslang eine negative sogenannte fiskalische Bilanz aufweisen, werden oft missverstanden. Dies gilt nämlich auch für nicht zugewanderte Personen. Vor allem vernachlässigen solche Berechnungen die Auswirkungen der Zuwanderung auf das Wirtschaftswachstum sowie die Frage, wann ihre fiskalischen Effekte anfallen.
Genau. Also ich glaube, es geht um dieses Wirtschaftswachstum. Und eben das Timing der fiskalischen Effekte.
Wenn aber Werding eurer Meinung nach den eigentlich besseren Ansatz hat, warum macht Raffelhüschen?
Methodisch, wie gesagt, ob er die sozusagen die quantitativen Parameter, die ihr dazu brauchst, du musst, das ist eben, weil du da mehr Ökonomie machen musst, musst du halt mehr Annahmen. Du brauchst mehr Empirie, über die du möglicherweise streiten kannst, natürlich. Insofern ist es vielleicht etwas unsicherer auch, das muss man auch klar sagen, aber von der Methode ist das die richtige Fragestellung, auf jeden Fall.
Aber der Raffelhüschen ist doch nicht blöd. Warum nimmt der die schlechtere Methode?
Weil sie einfacher ist. Also sie ist natürlich einfach und sie ist ja auch, also die ist ja, nochmal, die ist ja per se nicht falsch. Es gibt sozusagen zwei Ebenen der Kritik. Die eine Ebene der Kritik lautet, man sollte, wenn es um zukünftige Zahlungsströme geht, sollte man mit berücksichtigen, dass normalerweise Zahlungen, die früh erfolgen, wertvoller sind als Zahlungen, die spät erfolgen. So, und dementsprechend ist es einfach so, dass wenn jemand, der kommt, erstmal arbeitet und beiträgt zur Finanzierung zum Beispiel der Rentenversicherung, dass das wertvoller ist, weil es früher passiert, als die Auszahlung, die er bekommt in der Phase der Rentenversicherung. Also mit anderen Worten, man muss eben zukünftige Zahlungen abzinsen. So, das ist die richtige Sichtweise, eigentlich, wenn ich solche Zahlungsströme mir anschaue. Aber auch da gibt es eine uralte ökonomische Literatur zu, die sich mit der Frage beschäftigt, sollte man eigentlich diskontieren? Weil, wenn ich mich mit der Frage beschäftige, was heißt das denn langfristig? Stell dir vor, da kommen immer Leute und das ist dann, die sind dann quasi, die sind dann da und ich gucke mir, was man Steady State nennt, an. Also man guckt sich an, was passiert denn eigentlich langfristig mit der Ökonomie, die eine höhere Zuwanderung hat. Dann ist eigentlich die Frage, dass das, was jetzt kommt, wertvoller ist, als das, was ich in der Zukunft bezahle, für die Frage der reinen Flüsse, die passieren. Ja, die ist relativ unerheblich. Also, weil ich dann muss ich nur zählen, wie viel bezahle ich, wie viel kriege ich rein. Also, wenn die kommen und dann habe ich einen so einen Level-Effekt und dann werden die immer nur ersetzt quasi.
Ja, verstehe. Ja? Ja, darum Steady State, ja klar.
Dann Steady State, werden nur ersetzt. Dann interessiert mich nur, wie viel kommt rein, wie viel geht raus. Und da passiert kein Diskontieren. Das ist ja quasi das Problem auch der Rentenversicherung. Wenn die Rentenversicherung immer nur Zuflüsse und Abflüsse im Grunde genommen kennt, da passiert ja keine wirkliche Verzinsung da drin.
Es ist keine wirkliche Verzinsung, aber es passiert doch eine Verzinsung. Weil die Rente meines Vaters steigt ja stärker als meine Rentenbeiträge.
Also da passiert eine Verzinsung in dem Sinne, dass du typischerweise mehr rausbekommst aus der Rente, als du eingezahlt hast. Jeder.
Obwohl das kaufkraftbereinigt wahrscheinlich auch gar nicht so ist.
Doch, kaufkraftbereinigt, das ist es immer noch so, die Rendite ist nur so niedrig. Die Rendite der Rentenversicherung lag in der Vergangenheit, war die gar nicht so schlecht, lag so bei 3% oder so. Das ist weniger als am Kapitalmarkt, aber real, ja, also auch keine katastrophale Rendite. Nur die Renditeerwartung in der Zukunft, die liegt so bei 1,2% und niedriger. Warum? Weil die alten Generationen, die haben relativ wenig Rentenversicherungsbeiträge gezahlt für das, was sie an Rente bekommen. Jetzt die Generation zahlen sehr hohe Rentenversicherungsbeiträge für die gleiche Rente, die sie bekommen. Also die Rente ist nicht gestiegen, wenn die Beiträge gestiegen sind, wenn die Beitragssätze gestiegen sind. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Die Frage, wie man über Generationen nachdenkt und ob man diskontieren soll oder ob man nicht diskontieren soll, kann man ganz viele Bände mitfüllen und hat man auch viele Bände mitgefüllt. Diese Frage taucht immer wieder auf. Die taucht in der Frage zum Beispiel auf, wie wir mit Klimabelastungen rechnen sollen. Ja? Da taucht die Diskontierungsfrage auf. Hier taucht die Diskontierungsfrage auch auf. Da geht's sozusagen um die Nachhaltigkeit oder so. Ja, das ist so wie der Raffelhüschen würde halt sagen, ja, ob das in der Zukunft passiert oder jetzt passiert, das ist das Gleiche. Mich interessiert, wenn ich es auf die Klimadebatte verlagern würde, mich interessiert nur der ganz langfristige Effekt auf die Temperatur. Ob das sehr spät anfällt oder ob das früh anfällt, ist egal. Und die andere Sicht ist, wenn es früh anfällt, ist schlimmer, als wenn es spät anfällt.
Das lässt bei mir so ein bisschen meinen sogenannten Grütze-Detektor klingeln. Kann es sein, dass Raffelhüschen etwas ganz anderes vorhatte mit seiner Arbeit, als wissenschaftliche Erkenntnis zu fördern? Um das Ganze jetzt mal ein bisschen pathetisch auszudrücken. Kann es sein, dass er da implizit Politik macht?
Jeder von uns ist gleichzeitig, der Wissenschaftler ist, setzt sich gleichzeitig den Hut als Wissenschaftler auf und gleichzeitig ist er natürlich auch irgendwie Staatsbürger und
jetzt ist Raffelhüschen natürlich notorisch dafür, Politikberatung zu betreiben.
Genau. Macht natürlich eine politische Agenda.
Vielleicht kann ich da mal auch Werding noch mal zitieren. Also jetzt auch in sozusagen Verteidigung von Raffelhüschen.
Ja.
Werding schreibt, Raffelhüschen und seine Co-Autoren kommentieren ihre Ergebnisse selbst mit dem Hinweis, dass die eigentlichen Probleme weniger auf die Migration als vielmehr einen zu großzügigen Sozialstaat, der dauerhaft über seine Verhältnisse lebt, zurückzuführen sind. Okay? Und das ist eben genau dieser Punkt, denn auch die nicht zugewanderten weisen nämlich eben in diesem Sinne eine negative fiskalische Bilanz auf.
Und dann ist, wie gesagt, klar, wenn du glaubst, ist natürlich Raffelhüschens Leib- und Magenthema.
Genau, darum geht's eigentlich. Es geht aber sozusagen aus der Studie wurde dann gemacht auch eine sozusagen im Migrationsthema. Und das folgert eben hier nicht. Übrigens auch aus dem anderen Grund noch, weil ja nicht nur sozusagen zukünftige Wachstumsraten oder Änderungen von Preisen und Wachstumsraten in der Zukunft nicht berücksichtigt werden, sondern weil natürlich auch die Politik konstant gehalten wird. Aber es ist ja gar nicht plausibel, dass sozusagen die Politik so ist, dass sie ja mit offenem Visier mit 180 Kilometer an der Wand fährt. Ja, also es wird auch in Zukunft vielleicht unter Schwierigkeiten und unter Gefährdung des demokratischen Prozesses, aber es wird natürlich auch vermutlich Politikänderungen geben.
Klar. Ja? Jetzt können wir es gleich lassen. Ja.
Genau, sonst kann man es gleich lassen. Also insofern ist auch das natürlich diese Bilanzierungsrechnung, diese reine Bilanzierungsrechnung, die eben ökonomische Effekte nicht mit berücksichtigt, auch problematisch. Also es wird einfach viel zu viel konstant gehalten, mit anderen Worten.
Ist Werdings Arbeit eigentlich eine Antwort auf Raffelhüschens Arbeit oder sind die mehr oder minder unabhängig voneinander entstanden? Wisst ihr das?
Ich glaube schon ein bisschen. Man sieht es ja dadurch auch, dass er immer wieder Raffelhüschen sozusagen als Referenz in dieser Studie, was ja eigentlich keine Studie ist, die haben ja ein paar Simulationsrechnungen da gemacht, aufgrund eben des Tragfähigkeitsberichts, den die abgeben müssen inzwischen, die Mitgliedstaaten gegenüber der EU, müssen ja irgendwie so Bericht abgeben, sozusagen, wie ihre Demografie ist und wie sie eben die Tragfähigkeit ihrer Sozialversicherungssysteme, ihre langfristige Tragfähigkeit ihrer Sozialversicherungssysteme eben einschätzen. Auf sozusagen diesen sozusagen Berichten beruht eben diese Szenarien, die er in dieser Ministudie, die er da veröffentlicht hat, eben benutzt. Ja, und klar, also es ist auf jeden Fall immer vor dem Hintergrund dieser Raffelhüschen
sein. Also ein Gelehrtenstreit. Und wer sich das nochmal in zusammengefasst zum Nachlesen geben möchte, Marc Schieritz hat in der Zeit einen schönen Artikel zu diesem Thema geschrieben.
Genau, der auch diese methodische Diskussion ganz gut zusammenfasst.
Die Bundesregierung Merz würde gerne eine Unternehmenssteuerreform durchführen, um Wachstum und Investitionen damit auszulösen. Geht das? Funktioniert das? Wenn die Nachfrage nicht steigt und ich der Angebotsseite ein Geschenk mache, produziert die dann billiger oder steckt die sich einfach die Asche ein? Also ich würde das Geld nehmen und weglaufen.
Also, da muss man jetzt ganz verschiedene Ebenen tatsächlich unterscheiden. Also wir reden ja darüber, weil sozusagen in den sozialen Medien das Thilo Jung ja einen Tweet abgesetzt hat, wo er gesagt hat, dass eben Unternehmenssteuersenkungen, sowohl auch deren Auswirkungen auf Investitionen und auch wirtschaftliches Wachstum allgemein null sind, ja, jedenfalls keinen stimulierenden Effekt haben auf beide Größen. Und das sei der wissenschaftliche Konsens. Man kann gar nichts anderes finden. Und er verweist da auf eine im European Economic Review publizierte Metastudie von Sebastian Gechert und Philipp Heimberger. Man sollte dazu sagen, beide sind, also Sebastian Gechert hat ein IMK-Institut, also das heißt Gewerkschaftshintergrund. Und auch Philipp Heimberger hat, glaube ich, einen Hintergrund, der ja, ich glaube, man tut den beiden nicht unrecht, wenn man sagt, gewerkschaftsnah eher auf der linken Seite des ökonomischen Spektrums ist. Basiert er sich eben auf eine Meta-Studie, da haben wir auch drüber reden, was das eigentlich ist, die sich eben die Frage stellt, auf Englisch, Corporate Tax Cuts Boost Economic Growth. Also da geht es schon mal um nur einen Teil der ganzen Sachen, nämlich wirtschaftliches Wachstum. Thilo hatte ja damals sowohl Investitionen als auch Wachstum angesprochen und das sind alles ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Also, ich will mal mit dem einfachen theoretischen Modell, das man so hinschreiben kann, anfangen. Es gibt nämlich tatsächlich sozusagen einen Grenzfall oder einen bestimmten Fall, wo Thilo in der Tat recht hat. Ja, wo man also tatsächlich das Optimierungskalkül einer Firma, die sich fragt, wie viel soll sie, also sagen wir mal, kann man ganz einfach machen, die lebt zwei Perioden. Es gibt ein Heute und ein Morgen, damit Investitionen irgendwie Sinn machen. Ja, Investitionen hat ja immer irgendwas mit Zukunft zu tun. Also mit Kapitalstockaufbau eben in der Zukunft. Und da kann man tatsächlich, wenn man das aufschreibt, das Optimierungsproblem, dann kann man tatsächlich mathematisch exakt beweisen. Mache ich übrigens das ist so ein typisches Problemset, das meine Undergraduates in Intermediate Makro bekommen.
Ich habe das Gefühl, dass wir eine ganze Sendung schon drüber gemacht haben, die ich bisher noch nicht geschafft habe zu veröffentlichen.
Ja, das auch, genau.
Ja, machen wir im Sommer.
Das gut.
Über die Sommerferien mache ich Urlaub und hau diese 18 Folgen raus.
Ja. Super, wäre super, genau. Aber da kann man eben tatsächlich mathematisch beweisen, dass wenn du Investitionen, und zwar nur dann, genau, wenn du Investitionen 100% abschreiben kannst. Also mit anderen Worten, wenn die Investitionen 100% die Steuerbasis für deine Unternehmenssteuer, also, und wir gehen jetzt davon aus, dass es sich um eine Profitsteuer handelt, ja, also Unternehmensgewinn zu besteuern ist. Wenn die Investitionsausgaben heute den sozusagen komplett mindern können, ja, dass dann in der Tat, und wenn es nicht um eine Standortentscheidung geht, also wenn es nicht darum geht, machst du den Betrieb überhaupt auf oder nicht, oder verlagerst du den irgendwie so, wenn es also nur um diese Investition geht, dann ist in der Tat die Investitionshöhe dieser Firma unabhängig von dem Satz der Unternehmenssteuer. Ja, es ist allerdings wichtig, dass du eine 100%ige Abschreibung hast. Ja, das brauchst du dazu, was ja nicht unbedingt immer typischerweise auch nicht erfüllt ist. Aber wenn das eben gegeben wäre, dann kann man zeigen, dass das nicht der Fall ist. Und weil sich eben sozusagen zwei Effekte der Unternehmenssteuer sozusagen, ja, genau sozusagen aufheben. Ja, einerseits ist es zwar so, dass du zwar einen niedrigeren Profit hast morgen. Auf der anderen Seite ist es eben so, weil du eben kriegst du eben sozusagen eine implizite Subvention bei einer hohen Unternehmenssteuer. Und zwar genau in der richtigen intertemporalen Höhe heute kriegst du eine implizite Subvention bei einer hohen Unternehmenssteuer dadurch, dass du die Investitionen ja heute 100% abschreiben kannst. Ja. Und dies ja sozusagen, und die Subvention, die du dadurch vom Staat bekommst, hängt eben selber von der Höhe des Unternehmenssteuersatzes ab. Also mit anderen Worten, wenn der sehr hoch ist, ist die Subvention sehr hoch für die Investitionen heute. Und natürlich, wie gesagt, die schmälern deinen Profit morgen, aber weil die Investition, die implizite Subvention hoch ist, das ist also ein Effekt, der sich mathematisch genau aufhebt. Ja, und in der Tat ist es dann so, dass du zeigen kannst, dass die Investitionshöhe von anderen Dingen wie zum Beispiel dem Kapitalmarktzins oder sowas und der Kapitalproduktivität bestimmt wird, aber eben nicht vom Steuersatz der Unternehmenssteuer, also wenn die Unternehmenssteuer eine Gewinnsteuer ist. Also das ist so ein Fall, ein ganz spezieller Fall, wo Thilo recht hat. Aber am Ende des Tages sind die Sachen natürlich viel komplizierter. Wir haben viel komplexere Abschreibungsregelungen, wir haben viel komplexere Unternehmenssteuerregelungen und so weiter. Insofern ist es am besten empirische Frage, ja, die man sich eben empirisch und nicht nur theoretisch anguckt. Es ist gut, diesen theoretischen Rahmen zu haben, ja, aber es ist eben eine empirische Frage. Und dann sollte man auch die zwei Fragen, nämlich den Zusammenhang von Unternehmensbesteuerung einerseits auf die Investitionen, die diese Firmen tätigen, die eben sagen wir mal, eine Unternehmenssteuersenkung bekommen oder auch eine Unternehmenssteuererhöhung. Diese enge kausale Frage sollte man dann erstmal getrennt betrachten, auch von der größeren makroökonomischen Frage, die allein übrigens diese Meta-Studie betrachtet. Also die haben mit Investitionen, schauen die sich gar nichts an. Sollte man auch erstmal dann empirisch auch trennen, weil man da durchaus auch unterschiedliche empirische Verfahren braucht. Und insofern hat da Thilo einfach tatsächlich unredlich alles in einen Topf geworfen. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir mal mit dem Effekt von Unternehmenssteuern auf Investitionen empirisch an. Was wissen wir darüber? Ja? Christian, wolltest du noch was sagen? Ansonsten würde ich da jetzt einfach mal...
Ja, mach ruhig weiter. Du hast dich gerade so in Rage geredet. Dann, ja.
Ein paar Papiere einfach vorstellen. Also wichtig ist, dass es eben auch, und das sollten wir dann später nochmal, wenn wir über die Meta-Studie sprechen, durchaus auch diskutieren, dass man, wenn man diese Frage, jedenfalls diese Frage, diese eher enge Frage, boosten sinkende Unternehmenssteuern, Firmeninvestitionen, beziehungsweise umgekehrt, ist es so, dass höhere Unternehmenssteuern, also wie gesagt, immer Gewinn beziehungsweise Profitsteuern, die Investitionen eher senken. Das kann man relativ gut mit kausal gemachten Studien inzwischen beantworten und die Antwort spricht eben gegen Thilo und zwar ziemlich eindeutig in der Literatur. Also es gibt da verschiedene Studien, ich würde mir sozusagen drei mal raussuchen wollen. Eine ist von Eric Orn, da ging es um die USA. Da hat man ein folgendes Steuerprogramm gemacht, das ist schon lange vor Trump, lange auch so vor Biden. Es gibt halt immer wieder diese Sorge auch um den sinkenden Anteil des verarbeitenden Gewerbes in Amerika am Bruttoinlandsprodukt beziehungsweise an der Besteuerung. Das heißt, man hat versucht, die Unternehmen sozusagen eine manufacturing-freundliche, also eine besonders freundliche gegenüber dem verarbeitenden Gewerbe Unternehmensbesteuerung hinzubekommen. Und was man da gemacht hat, ist das sogenannte Domestic Production Activities Deduction. Und da erlaubt man sozusagen 9% 9% der des Firmeneinkommens, das du erzielt aus heimischen, also in den USA stattfindenden Aktivitäten, die sich dem verarbeitenden Gewerbe zurechnen zu lassen, die kannst du sozusagen von der Steuerbasis abziehen. Also die mindern quasi deinen Unternehmensgewinn. Ja. Und damit sozusagen minderst du die effektive Besteuerung, den effektiven Besteuerungssatz von damals von 35% in Amerika für Unternehmensbesteuerung, hast du dann gemindert, wenn du das ausrechnest, um 3,15%. Und was der Eric Orn jetzt macht, ist sozusagen sich anzugucken, unterschiedliche Firmen mit unterschiedlichem Anteil im verarbeitenden Gewerbe haben jetzt einen unterschiedlichen sozusagen Behandlung, Treatment auf Englisch. Ja, das ist wie so eine Art Medizinstudie, wo du bestimmten Leuten ein Placebo gibst, die kriegen gar nichts, also die kriegen gar keine Steuersenkung. Und dann kriegst du halt in Abhängigkeit von, wie stark die sozusagen, die im verarbeitenden Gewerbe engagiert waren, kriegen die dann halt einen stärkeren Steuersatzsenkung oder nicht. Und deren Investitionsverhalten vergleicht er. Und da zeigt er eben, dass so sozusagen 1 Prozentpunkt effektive Unternehmenssteuersenkung, die erhöht die Investitionen als Anteil am installierten Kapital um 4,7%. Unternehmensschulden gehen auch hoch, also die nehmen dann Kredite auf, um diese Investitionen zu finanzieren. Also das ist ziemlich eindeutig jetzt hier Evidenz aus der USA, die eben zeigt, dass die Unternehmensinvestitionen geboostet werden. Es gibt aber auch deutsche, vielleicht noch ganz kurz, etwas kürzer, zwei deutsche Studien. Die eine schaut sich an, aus der Tatsache, oder ich weiß nicht, ist sie sogar, weiß ich gar nicht. Also eine ist klar aus Deutschland, die kommt aus dem IFO-Institut oder von Forschern aus dem IFO-Institut und die benutzen Gewerbesteuererhöhungen in Deutschland, was ja auch eine Art von Unternehmensgewinnbesteuerung letztlich ist. Und der Charme da ist eben, dass die Regeln und die Steuerbasis, die sind bundesweit einheitlich. Aber der Steuersatz, wie wir alle wissen, ist eben ganz anders. Das kann ja jede Gemeinde festlegen, ja. Und die benutzen jetzt sozusagen diese Variation in diesen Steuersätzen, ja, um zu gucken, ja, da hat jetzt eine Gemeinde eine Gewerbesteuererhöhung gemacht. Und wie reagieren die Unternehmen in dieser Gemeinde im Vergleich zu anderen Gemeinden, die ähnlich aussehen, mit ihrem Investitionsverhalten? Und auch da sieht man ganz eindeutig.
Verlagern ihren Briefkasten nach Grünwald oder Monheim. Ja.
Wie?
Das sind zwei Steueroasen hier im Inland.
Also zwei Steueroasen. Ja, vielleicht auch, aber zunächst mal revidieren die ihre Investitionspläne nach unten. Und zwar ziemlich eindeutig und auch ziemlich massiv. Ja. Und dann gibt es, wie gesagt, noch ein drittes Papier von deutschen Autoren. Müsste ich nachgucken, ob das nur deutsche Daten sind. Ich glaube, es sind deutsche Daten. Die gucken sich dran, so wie multinational. Also du willst halt immer was versuchen, um diese Kausalanalysen hinzubekommen. Das ist, wie gesagt, ganz wichtig zu verstehen, was diese Kritik dann an der Meta-Studie ist. Um diese Kausalanalysen hinzubekommen, willst du halt immer sozusagen Gruppen von Firmen vergleichen, die sozusagen eine stärkere Steuersenkung bekommen haben als eine andere. Im Zweifelsfall die Kontrollgruppe gar keine, ja, oder Steuererhöhung bekommen haben. Und die argumentieren jetzt folgendermaßen, die sagen, lass uns die Multinationalität von Firmen angucken. Mit anderen Worten, je multinationaler eine Firma ist, desto mehr Spielraum haben die schon in ihrer Steuergestaltung. Ja? Also mit anderen Worten, die können dann halt Gewinne irgendwie durch irgendwelche Accounting-Tricks halt
IKEA in das Land sowieso. Ist ja da das Paradebeispiel mit fürchterlich teuren Lizenzen, die irgendwo in Luxemburg verwahrt werden und sowas. Ja.
So. Irland ist so ein klassischer. Ja, also da Irland, gibt's, genau. Und die sagen jetzt, eine bestimmte Unternehmenssteuersenkung, ja genau, das ist nämlich, sorry, jetzt weiß ich wieder, das ist tatsächlich eine deutsche Sache, weil wir 2008, correct me if I'm wrong, genau, in Deutschland hatten wir in der Tat eine Unternehmenssteuersenkung in Deutschland. Und die argumentieren jetzt zu sagen, die Elastizität der Investitionen von dieser Steuersenkung sollte davon abhängen, ob die Multinational, je stärker, die sollte weniger Auswirkungen haben, je multinationaler ein Unternehmen aufgestellt sind, weil die ja schon ohnehin sozusagen ihren Steuermix etabliert haben und dann sind die möglicherweise von der Steuerbelastung in Deutschland gar nicht ohne weiteres betroffen, ja? Oder von dieser Steuersenkung, die profitieren davon gar nicht so. Während wenn du das vergleichst mit anderen Unternehmen, die nur 100% in Deutschland sind, die sind dann voll betroffen von dieser Unternehmenssteuersenkung und die sollten im Zweifelsfall tatsächlich ihre Investitionen stärker erhöhen als die anderen. Und genau das finden sie halt auch. Also es ist auch so eine kausale Studie. Also wir haben relativ gute kausale Evidenz, dass es einen positiven Zusammenhang gibt zwischen, oder einen negativen, muss man sagen, ne? Also höhere zwischen Unternehmenssteuersätzen und der Investitionstätigkeit von Unternehmen.
Das würde dann aber doch am Ende bedeuten, dass wir die Unternehmenssteuern idealerweise auf null senken, damit sie umso mehr investieren und wir hinterher ganz viel Wachstum haben, oder?
Nein, das ist genau der Fehlschluss, weil das ja nicht dein einziges Ziel ist in der Politik. Man kann in der Tat mal die ganz grundsätzliche Frage stellen, warum besteuern wir überhaupt Unternehmen? Ja? Mhm. Warum besteuern? Denn in der Tat ist es ja so, dass Unternehmen in dem Sinne letztlich Steuern überhaupt nicht tragen. Und zwar in einem ökonomischen Sinne.
Die reichen die durch, klar. Preise
die reichen, sind ja, Steuern. Irgendeine sozusagen natürliche Personen leiden darunter, ja. Entweder sind es die Arbeitnehmer in Form von niedrigeren Löhnen. Es können die Firmeneigner sein in Form von niedrigen Gewinnen, die ausgeschüttet werden. Es können die Kunden sein, die höhere Preise kriegen. Who knows? Ja, und ein Mix von allen. Also leiden tun ja erstmal sowieso nicht Unternehmen, sondern irgendwelche natürlichen Personen. Könnten wir jetzt fragen, naja, also warum soll man Unternehmen dann überhaupt besteuern? Weil egal welche Allokation, welche Verteilungsziel ich erreichen will zwischen diesen natürlichen Personen, kann ich mit anderen Steuern auch erreichen, brauche ich eigentlich keine Unternehmen zu besteuern. Also Unternehmensbesteuerung ist sowieso, würde ich argumentieren, vielleicht sieht es Christian anders, ist sowieso ein bisschen der Pragmatismus. Im Sinne von, in einer idealen Welt, wo der Staat alles überwachen kann, bräuchtest du Unternehmen eigentlich nicht zu besteuern. Aber in der Welt, in der wir existieren, ist es eben so, dass Unternehmenseigner natürlich alle möglichen Aktivitäten dann im Unternehmen verschwinden lassen würden, für die sie eigentlich Steuern zahlen müssten, genau. Und die würden dann irgendwie im Unternehmen verschwinden und dafür würden die Steuern bezahlt werden. Und weil der Staat das nur imperfekt überwachen kann, wollen wir halt auch Unternehmen besteuern. Aber das ist eher sozusagen ein praktischer Grund als ein theoretischer Grund. Oder siehst du ist anders, Christian?
Nö, das ist schon ganz richtig. Es gibt natürlich einen internationalen Besteuerungsgrund. Wenn du ausländische Unternehmenseigentümer hast, dann kannst du die besteuern, die du sonst nicht besteuern könntest. Also das, was du gesagt hast, wobei das in unterschiedliche Richtungen geht. Ja, also wenn du jetzt eine Besteuerung hast, die eine doppelte Besteuerung ist und die doppelte Besteuerung ist besonders hoch, die sich ergibt, also zum Beispiel, du besteuerst erst das Unternehmen und dann besteuerst du die Ausschüttungen nochmal mit dem
was wir persönlichen, jetzt
mit einem reduzierten persönlichen Steuersatz. Das macht's kompliziert. Früher war das so. Früher hatten wir eine Regelung ja in Deutschland. Da wurde die Unternehmensbesteuerung die gezahlten Steuern des Unternehmens wurden auf deine Steuerlast, auf die Ausschüttung komplett angerechnet. Früher hatten wir ein wesentlich neutraleres Steuersystem. Das ist aber dann irgendwann geändert worden.
Genau, das ist geändert worden. Das war Steinbrück, glaube ich, das geändert hat. Aber das ist eben auch wichtig zu sagen, weil es auch auf links immer gerne vergessen wird. Weil die immer dann sagen, naja, Kapitaleinkommen werden so billig oder so niedrig besteuert. Richtig, von der reinen Personenebene her, stimmt das? Ja, das war eben dieser Steinbrück-Spruch. Wie war das so? Besser
25% auf X sind besser als nix.
Als nix so, ja. Aber was da ja vergessen wird, ist, dass dieses Einkommen schon mal, nämlich mit dem Unternehmenssteuersatz, ja auch schon besteuert wurde und dass in diesem System, das wir jetzt haben, eben das gerade nicht mehr angerechnet wird, sondern das kommt nochmal on top.
Was ich sagen wollte, ist sozusagen, in welche Richtung du die Dinge verschiebst, also wo du die Aktivität rein verschiebst, ist halt unklar. Also einerseits kannst du, wenn das Unternehmen gar nicht besteuert werden würde, nur die Ausschüttungen besteuert werden, dann kannst du dir, was weiß ich, kannst du Dienstleistungen direkt quasi unentgeltlich aus dem Unternehmen beziehen und dann entgehst du da sozusagen
dem Steuern. Mit anderen Worten, du hast halt einen super tollen Dienstwagen, den du ständig privat nutzt und
Genau.
Das ist schwierig zu überwachen, genau, oder so. Oder
du genau, hast das, ist ja, Flieger, das ist ja, das ist ja die nutzt. Idee momentan auch, die wir haben bei den Elektroautos. Da geht's ja genau in die Richtung.
Okay, das musst du jetzt erklären.
Ja, weil wir haben jetzt ja zukünftig, jedenfalls ist das der Plan, wir haben auch jetzt schon was in die Richtung geht. Wir haben den Plan, dass man 75% der Anschaffungskosten im ersten Jahr abschreiben kann. Und dann, wenn ich das jetzt dann als Privatfahrzeug nutze, dann wird pro Monat nur ein 0,25% der Anschaffungskosten als Gerd Welter Vorteil versteuert. Und das heißt, im Jahr werden halt gerade mal 3% des Wertes versteuert. Also kriege ich sowohl ganz am Anfang mindere ich meinen Gewinn drastisch, aber auch über die Ich glaube, ein Auto schreibt sich über 7 Jahre weitestgehend ab oder so, wenn ich es dann weiterverkaufe oder dann zum Beispiel mir selber schenke als Unternehmer, dann ist es nicht mehr viel wert. Und dann habe ich aber über die 7 Jahre gerade mal für 21% des Wertes Steuern bezahlt.
Jetzt brauche ich nur einen guten Grund, ein Betriebsfahrzeug für diese Podcast-Klitsche.
Richtig, das
hier
ist ja ganz einfach, weil du ja immer für die Aufnahmen
genau,
fährst du ja immer nach Bonn zum
nach
Beispiel.
Nach Bonn und Michigan.
Genau.
Genau.
Ja, mit einem Auto fährst. Du kannst sogar noch ein Flugzeug.
Ja, aber muss Elektro sein, das macht es halt schwierig. Also, ansonsten funktioniert das nämlich nicht, weil wenn du so die alte Dienstwagen-Privilegregel, die war neutral. Die für die Nicht-Elektroautos, weil da kannst du im Grunde genommen 7 Jahre lang 12% abschreiben und zahlst aber 7 Jahre lang auf 12% Geldwerten Vorteil.
Ah, okay, also, es wird also einfach nur gestreckt.
Im Grunde genommen, also es ist genau das, was du an Abschreibungen hast, entspricht dem, was dein geldwerter Vorteil ist.
Das, also, wenn ich es privat fahre.
Wenn du es auch privat fährst. Sprich, von der Seite, das wird immer riesen, also als Privileg bezeichnet. Was wahr ist dann, dass es ein Privileg ist, wenn das Auto sehr kurz nur gehalten wird, weil am Anfang die Abschreibungen so viel höher sind, wenn es dann halt verkauft wird. Ansonsten entspricht es in etwa tatsächlich den Abschreibungen, die das Unternehmen hat.
Ich brauche also zwei Autos, ein sehr teures Betriebsfahrzeug und ein sehr günstiges Privatfahrzeug, sodass
Also siehst, da gibt's durchaus Gestaltungsmöglichkeiten.
Darum haben Ehefrauen von Unternehmern oft noch Autos und deren Kinder auch. Ich habe gerade einen Freund von mir im Kopf, das ist ein Bauunternehmer. Die haben so viele Autos in der Familie, die braucht keine alte Sau. Aber ein paar davon sind echt teuer gewesen. verstehe, ja.
Ja. Also da gibt's Gestaltungsspielräume und wie sind wir jetzt da hingekommen? Also
die Metastudie, über die wir noch nicht geredet haben.
Genau, lass mal weiter jetzt sozusagen die Economics machen. Jetzt nicht hier Steuerberater-Tipps geben.
1000 legale Steuertricks.
Ja, super. Die wir
garantiert in den Knast sagen, kommen.
Absolut nicht qualifiziert sind und für die wir auch in Knast kommen würden. Genau, das lassen wir jetzt mal lieber. Also wir haben jetzt zunächst mal das Thema besprochen, die relativ eingeschränkte Frage besprochen, was ist die beste wissenschaftliche Evidenz dafür oder für den Zusammenhang zwischen Unternehmensbesteuerung oder sogar Unternehmenssteuersätzen, effektiven Unternehmenssteuersätzen und dem Investitionsverhalten von Firmen und der ist eben eindeutig negativ. Ja. Und das ist, glaube ich, das ist einfach der Stand der wissenschaftlichen Forschung. Wie immer gilt für alle wissenschaftliche Forschung, dass es ein vorläufiger Stand ist. Alle diese Studien haben Blindspots, haben Schwierigkeiten und so weiter und so fort. So. Zwei Dinge haben wir noch nicht, ist damit noch nicht gesagt, nämlich die etwas andere Frage, nämlich wenn der Staat jetzt einen Euro zusätzlich zu Wachstums- und Investitionsstimulierung ausgeben soll, sollte man das optimalerweise durch eine Senkung der Unternehmenssteuer machen? Macht übrigens die Bundesregierung auch gar nicht. Wir sollten also nochmal daran erinnern, was da jetzt eigentlich beschlossen wurde. Oder sollte man es dadurch machen, dass man zum Beispiel beschleunigte Abschreibungen für Investitionen macht oder sogar, wie Robert Habeck es ja vorhatte und auch die SPD im Wahlprogramm, eine Investitionsprämie. Haben wir auch schon mehrmals auch in diesem Podcast drüber gesprochen. Also sozusagen direkt an den Investitionen ansetzen und nicht an der Unternehmensbesteuerung. Ja, das ist die erste Frage. Die ist mit diesen Studien überhaupt noch nicht beantwortet. Also was sozusagen der optimale, in irgendeiner Form optimale Politikmix, ja, sondern das ist eine reine empirische, kausale Frage, gibt es diesen negativen Zusammenhang zwischen Unternehmenssteuern und Investitionen. Und die zweite Frage, die wir noch nicht beantwortet haben und nur darum geht es eigentlich auch in dieser Meta-Studie, ist, was bedeutet dann, wenn wir über Unternehmenssteuersenkung zum Beispiel die Investitionen stimuliert haben, was bedeutet das eigentlich für das gesamtwirtschaftliche Wachstum? Das ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil das Wachstum fällt ja sozusagen nicht nur auf der Unternehmensebene an, sondern auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene. Also das sollten wir vielleicht jetzt nochmal ein bisschen auseinander dividieren, finde ich. Also was der erste Punkt ist, Gibt übrigens auch ein anderes sehr gut gemachtes kausales Papier von Zwick und Mahone. Die schauen sich tatsächlich die verbesserte Abschreibungsraten an für Investitionen und zeigen auch empirisch, auch die nehmen so ein kausales Design. Die zeigen auch, dass auch diese Investitionsprämien bzw. die verbesserten Abschreibungsraten, also wie gesagt, Staatsausgaben, die direkter die Investitionen betreffen, dass sie eben auch die Firmeninvestitionen stimulieren. Und die Bundesregierung macht jetzt sozusagen, aber was wir noch nicht so richtig wissen ist, was ist eigentlich besser? Also Erik Orn hat da tatsächlich einen kleinen Absatz oder einen kleinen Abschnitt in seinem Papier. Der sagt im etwa jedenfalls so eine ganz grobe, auf Englisch sagen wir back of the envelope calculation, also so eine Bierdeckelrechnung im Grunde genommen, kommt er auf das Ergebnis, dass die effektive Stimulierungskraft von beiden Maßnahmen ungefähr das gleiche ist. Also von der Unternehmenssteuersenkung, wie gesagt, das ja eher so die konservativen Liberalen gerne hätten, und diese direktere Investitionsstimulierung, die typischerweise populär ist auf der eher linken, gewerkschaftsnahen Seite des ökonomischen Spektrums. Er sagt, am Ende kommt es für den Fiskus auf das Gleiche raus, ist allerdings jetzt nicht der Kern der Studie, muss man auch sagen. Das ist so ein bisschen so eine loosere Interpretation. Was macht die Bundesregierung? Sie macht halt einfach beides. Ja, sie macht am Anfang eben eine erhöhte Investitionsstimulierung dadurch, dass es verbesserte Abschreibungsregelungen gibt in den ersten paar Jahren, um dann eben in der Zukunft die Unternehmenssteuer zu senken, sodass das Kapital, das zwar sozusagen steuerrechtlich schnell abgeschrieben wurde, aber ökonomisch ja noch weiter produziert in der Zukunft, dass das dann einer niedrigen Unternehmensbesteuerung unterliegt. Also sie kombinieren irgendwie sozusagen die Evidenz und sozusagen, ja, also ich glaube, damit ist so SPD und CDU, politökonomisch ist damit SPD und CDU irgendwie zufrieden. Aber auch wenn man sozusagen dann die wissenschaftliche Evidenz nimmt, man legt seine Eier nicht in einen Korb.
Irgendwie. Best of both worlds.
Genau, best of both worlds und kombiniert es halt einfach. Ich glaube, das, was man da versucht hat zu machen, wenn man so darüber nachdenken will.
So, aber jetzt ist aber die Metastudie.
Ja, ist relativ einfach. Wenn ich wahllos Dinge zusammenwerfe, wird es daraus nicht besser.
Naja, also so Ratatouille.
Das ist ja nicht wahllos, geworfen, sondern ja, stimmt, ja. Du wählst okay, sehr gezielt aus, dass du Auberginen und Zucchini und das ist ein guter Punkt.
Nee,
das
ich hab's, ist ein guter Sangria.
Auch das ist nicht wahllos, du kippst da auch kein Motoröl rein.
Ja, okay, so gesehen.
Ja, also der Punkt ist, Metastudien sind nur so gut, wie der Cut-off ist an Qualität, was ich da reinwerfe. Es ist so, dass wenn ich nur Studien habe von gleicher wissenschaftlicher Qualität, die auf unterschiedlichen Datensätzen beruhen, ja, und vielleicht auch ein leicht unterschiedliches methodisches Spektrum haben, dann kann man schon argumentieren, dass man sozusagen aus der Gesamtschau dieser Studien ein präziseres Bild bekommt, als wenn ich mir nur zufällig eine einzelne Studie anschaue. Aber das gilt eben nur, wenn tatsächlich das, was ich da zusammenwerfe, alles gleiche Qualität hat. Wenn ich eine Sache habe, die hat hohe Qualität und der Rest hat miese Qualität und ich mische das zusammen, dann kommt da nicht im Schnitt was raus, was eine höhere Qualität hat, als das, was die hohe Qualität hat. Das ist der Fall ist, wenn alles gleich ist, dann ist tatsächlich das Mischen, das Zusammenmischen, das Herausziehen, das Herausdestillieren sozusagen der gemeinsamen Richtung, in die das geht, das ist präziser.
Um fair zu sein gegenüber den Autoren, also Sebastian Gechert und Philipp Heimberger, wenn man die Studie wirklich ganz liest, am Ende des Tages sagen die beiden auch ganz am Ende, wir brauchen einfach für diese Frage, die Frage ist offen und wir brauchen einfach kausale Studien, die wir in unserer Meta-Studie gar nicht berücksichtigt haben. Ja, was einerseits von der Natur der Fragestellung, wie gesagt, abhängt, aber andererseits eben so, weil man früher eben so gearbeitet hat und die Kausalitätsrevolution in der Ökonomik auch noch nicht, also das ist jetzt schon ein paar Jahre und auch Jahrzehnte, aber es ist eben noch nicht sozusagen, also jetzt so ganz so lang. Also es ist nicht schon sowas, was wir eben immer machen. Und die sagen eben gerade, wir brauchen genau diese Kausalitätsstudium, die Studien, die zum Beispiel in Erik Orn für Amerika, die IFO-Leute für Deutschland vorgelegt haben. Und die kommen, wie gesagt, eben zu ganz anderen Ergebnissen und auch zu, wie gesagt, so jedenfalls jetzt, bis jetzt, zu relativ eindeutigen Ergebnissen, was diese zitierte Frage angeht zwischen Investitionen und Unternehmenssteuersätzen. Ja, und dann brauche ich keine Meta-Studie mehr, sondern dann, oder dann müsste man eine Meta-Studie machen über diese verschiedenen Kausalstudien. Das ist schon richtig, aber da gibt es halt einfach noch nicht so viele. Und insofern sind wir, was das angeht, einfach abhängig von diesen, ja, relativ wenigen, aber mehr werdenden über die Zeit, weil sich immer mehr Ökonomen das jetzt angucken. Diese Frage natürlich im kausalen Zusammenhang sind wir zunächst mal auf diese Studien angewiesen, und die kann man nicht einfach, wenn man es wirklich ernst mit der Wissenschaft meint, kann man da nicht so inkonsistent sein. Das andere Problem ist natürlich in der Tat, dass Wirtschaftswachstum nochmal ein bisschen was anderes ist als Firmeninvestitionen. Also sozusagen das Wirtschaftswachstum, du siehst halt in diesen Kausalstudien, siehst du relativ gut, was die Unternehmen selber machen. Also investieren, ja oder nein. Ja, oder kannst auch fragen, zum Beispiel, übrigens auch interessant, in der einen Studie mit diesen Multinationalen kommt übrigens auch raus, was zum Beispiel auch Linke, glaube ich, freuen wird, dass auch die nennen das ihre, die sozusagen die Arbeitsinvestition. Also mit anderen Worten, die Lohnsumme erhöht sich dadurch. Also mit anderen Worten, entweder haben die mehr eingestellt und oder höhere Löhne zahlen die nach der Unternehmenssteuersenkung. Ja, oder beides.
Wahrscheinlich aber auch nur unter der Voraussetzung, dass genügend Nachfrage da ist, oder? Oder machen Unternehmen das prinzipiell dann?
Die tun das relativ mehr. Also wir müssen vorsichtig sein. Die Aussage ist zunächst mal, die Aussage ist noch nicht mal, dass die tatsächlich die Investitionen alle erhöhen, sondern sie verändern die Investitionen günstiger als diejenigen, die nicht behandelt worden sind. Ja? Das heißt, wenn das gleichzeitig zusammenfällt mit einer aggregierten Nachfragekrise, kann es durchaus sein, dass sie sozusagen alle die Investitionen senken im Aggregat. Muss man vorsichtig sein, ja? Aber du willst ja sozusagen diesen einen Effekt haben. Ja, du willst ja nicht noch zusätzlich alle anderen Effekte haben, ja? Klar, wenn du eine Nachfragekrise hast, dann sollte die Politik möglicherweise auch noch andere Dinge machen. Aber ein Problem, eine Lösung, zwei Probleme, zwei Politikmaßnahmen. Gibt's mal so einen lockeren Spruch unter Ökonomen. Also das sollte man sich klar machen. Das Problem ist mit Wirtschaftswachstum, das ist ja nichts, was du sozusagen, insofern wird die Evidenz immer schwieriger da sein. Du brauchst immer, ein Schuss mehr Theorie hier als auch für die Frage, für den Zusammenhang zwischen Unternehmenssteuern und Investitionen, die direkt an der Firma, die kannst du beide sozusagen direkt an dem Mikroobjekt Firma messen. Beim Wirtschaftswachstum ist was anderes. Das ist eben ein Aggregatsphänomen, ja. Und die Frage ist, wie übersetzen sich dann stimulierte Investitionen im Aggregat in Wirtschaftswachstum? Das ist deutlich schwieriger festzustellen. Das heißt, du brauchst da mehr Theorie, du brauchst mehr Modelle, mehr theoretische Annahmen. Insofern ist die Evidenz, die wir da haben, sagt auch unsere Kollegin, die da wirklich beschlagen ist, Dominika Langmeier, eine der renommiertesten deutschen Steuerexpertinnen, sagt auch einfach, die Evidenz, die wir da haben, ist schwieriger. Das heißt, wir müssen von der Investitionsevidenz ein bisschen extrapolieren, was Christian ja durchaus, hat er vorhin auch schon angedeutet, gerne bereit ist zu machen.
Ja, und zwar, weil die Frage im Grunde genommen einfacher ist. Weil der theoretische Fall, den du beschrieben hast, des Null-Effektes, den gibt's eben für die Investitionen, aber für einen Teil jedenfalls der wachstumsfördernden Investitionen, nämlich das Gründen von neuen Unternehmen, das Entwickeln von neuen Produkten etc., gibt's den nicht. Weil das sind Investitionen, die ich nie steuerlich geltend machen kann. Diese Gründungskosten, die Mühe, die ich da reinstecke, mir Gedanken zu machen über ein neues Produkt, über, ich sehe eine Marktlücke, aber will ich jetzt wirklich ein Unternehmen? Das ist ja anstrengend. Ja, das erstmal zu entwickeln, bevor das Unternehmen.
Also diese Vollabschreibung funktioniert da halt nicht bei Gründen.
Funktioniert einfach da nicht, ne? Also, ne, als der Holgi sich überlegt hat, er will halt Vrindt starten, da hat er geistige Arbeit reingesteckt und vielleicht auch physische Arbeit, und dann ist das entstanden. Das ist letztlich ja auch ein Unternehmen. Und all diese Dinge, das besteht ja nicht nur aus den Mikrofonen, die du gekauft hast. Die konntest du halt nicht abschreiben. Aber die werden besteuert. Und wenn die weniger...
Die Mikros nicht abschreiben.
Nein, die Mikros kannst du abschreiben, aber deine Arbeitszeit, die du reingesteckt hast,
die Qualen, die ich vorher 20 Jahre lang beim öffentlich-rechtlichen deutschen Tonrundfunk ertragen musste, das ist nicht steuerlich...
Ja. Nein, das
ja, mit Investitionen sind eben nicht nur gemeint, die physischen, das bisschen physische Equipment, das du da rumstehen hast. Das ist, was
sondern die Idee, wie setze ich das auf? Ja. Wie mache ich das eigentlich im Detail und welches Angebot möchte ich hier schaffen? Das alles kannst du, diese Überlegungen, die Arbeitszeit, die da reingeflossen ist, die kannst du steuerlich nicht ansetzen. Als Investition sind aber eine Investition gewesen, weil sind Tätigkeiten, Arbeit aus der Vergangenheit, ja, dated labor, Kapital ist dated labor, insbesondere für Marxisten wie mich. Nein, und das ist einfach, ja, das kannst du nicht abschreiben. Mhm. Und wir wissen aber, wie wichtig Unternehmensgründungen, das Entwickeln von neuen Produkten, ja, wie wichtig das ist für wirtschaftliches Wachstum. Ja, wirtschaftliches Wachstum ist ja, wir leben ja nicht mehr so in der Zeit des Fordismus, mehr zu produzieren von allem, sondern gezielter Dinge zu haben, die den Leuten besser gefallen. Und das ist, gerade wenn das Wachstum, was daraus kommt, das hat eben auch was mit Unternehmensgründungen und so weiter zu tun. Und da ist kann man sich relativ einfach überlegen, dass die Anreize jedenfalls, die dafür geschaffen werden, umso größer sind, je geringer die Unternehmensbesteuerung ist. Daraus folgt wiederum nicht, dass die optimale Unternehmensbesteuerung null ist, aber zumindest, dass wenn wir schon einen positiven Effekt bei den Investitionen finden, dann sollten wir erst recht einen positiven Effekt beim Wachstum finden.
Wir werden sehen, oder? Weil sie werden es ja vermutlich machen.
Ja, wobei es natürlich Trade-offs gibt, ja. Also das heißt ja nicht, dass es die optimale Besteuerung ist, sondern es kann ja sein, dass es noch besser wäre, die Steuersätze auf Arbeit zu senken. Das kann ja sein.
Oder Mehrwertsteuern zu senken.
Oder die Mehrwertsteuer zu senken oder was auch immer. Ja, also das beantwortet nicht die Frage nach dem optimalen Steuersystem. Es ist lediglich die Partialfrage danach, wenn ich das mache, hat es überhaupt eine Auswirkung? Das beantwortet überhaupt nicht die Frage, ob ist es gut, ob das gut ist.
Interessanterweise tut natürlich die derzeitige Bundesregierung tut halt so, als hätte sie da den Stein der Weisen gefunden und diskutiert den Rest gar nicht wirklich, ne?
Ja, klar.
Und ab dem Moment ist es dann halt auch Politik und nicht mehr Ökonomie.
Ja, wir können halt nur sagen, gibt's den behaupteten Effekt?
Ja.
Und wir können natürlich auch versuchen, die Frage, das ist noch viel komplizierter, versuchen, die Frage zu beantworten, wenn wir eine Steuersenkung im Volumen von X machen wollten, wo hätten wir dann den höchsten kurzfristigen, den höchsten Level-Effekt, wo hätten wir den höchsten Wachstumseffekt? Schwierig.
Ließe sich das Ganze, ich sage mal, von einer Technokratenregierung, ließe sich das tatsächlich so weit optimieren, dass wir tatsächlich die ideale Lösung dabei rausbekämen? Oder ist die Volkswirtschaft dazu dann wieder viel zu komplex?
Vor allem, weil es Abwägungsfragen sind. Wer hat von was? Also selbst wenn wir jetzt feststellen würden, ich könnte dir ein Steuersystem aufmalen, wo du, wenn du die Arbeitsbesteuerung senken würdest, weil dann die Leute mehr arbeiten würden, würdest du einen Level-Effekt vielleicht bekommen aufs Bruttoinlandsprodukt. Jetzt mal völlig abgesehen von der Frage, ob die Leute damit glücklich sind, mehr zu arbeiten. Aber dann kann es gut sein, dass die andere Besteuerung, die Unternehmensbesteuerung senkt, dass das Level gar nicht so stark erhöht, aber das Wachstum erhöht. Dann kriegst du automatisch doch das Leute, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten leben, unterschiedlich darüber nachdenken, was sie denn lieber hätten. Ja, die Leute, die heute leben und die Leute, die besonders alt sind, hätten wahrscheinlich mehr davon, wenn es heute mehr gibt, anstatt wenn es in der Zukunft mehr gibt. Und du bekommst automatisch damit die Unmöglichkeit, der Vorstellung, dass irgendeine Technokratenregierung die optimale Antwort geben kann, weil die Antwort ist nicht für alle Leute, also die gleiche Antwort ist nicht für alle Leute die beste Antwort auf die Frage.
Ja, was Christian hier jetzt sagt, ist ja nur ein ganz spezielles Beispiel von Heterogenitäten in der Bevölkerung. Aber die gibt's ja noch viel ganz anders, ja. Es gibt Arbeitnehmer, es gibt Leute, die eher Kapitaleinkommen haben, es gibt Leute, die stärker konsumieren als andere und so weiter und so fort. Alter ist ja nur so, oder Generation ist ja nur eine Dimension von Heterogenität. Und so gibt es eben viele. Und das ist eben die Essenz von Politik, dass du zwischen diesen Interessen irgendwie einen Ausgleich schaffen musst, ja. Und das kann kein Technokrat und kein Ökonom machen. Wir können immer nur sagen, wenn ihr das macht, dann gibt's möglicherweise diese Auswirkung aufs Wachstum, auf das Niveau, auf bestimmte Verteilungsgruppen, also Verteilung auf bestimmte Gruppen. Und das können wir machen, ja. Ob das dann gewollt ist, das muss am Ende und kann in einer demokratischen Gesellschaft ja nur der Souverän beziehungsweise seine gewählten Repräsentanten entscheiden. Das wäre ja völlig Wahnsinn, wenn das Ökonomen entscheiden würden.
Naja, was man ja immerhin machen kann, ist, man kann hingehen und kann sagen, ich frage nur bestimmte Ökonominnen und Ökonomen und nicht alle oder die anderen Ökonominnen und Ökonomen, so wie unsere Wirtschaftsministerin das gerade macht. Da habe ich nämlich die Tage im Tagesspiegel, im Berliner Tagesspiegel gelesen, dass die Bundeswirtschaftsministerin einen Beraterkreis aus sogenannten liberalen Ökonomen bilden wollen würde, darunter Veronika Grimm, Justus Haukapp und Volker Wieland. Das Erste, was ich mich gefragt habe, ist, was ist ein liberaler Ökonom? Und zweitens, sind diese Leute liberale Ökonomen? Und ich gebe die erste Frage jetzt erstmal weiter. Was ist eigentlich ein liberaler Ökonom, Christian?
Weiß ich nicht. Das, was der Schreiber des Artikels in der Zeitung für einen liberalen Ökonomen hält. Das sind solche Labels, die irgendwelche Leute aufgeklebt bekommen. Ich erinnere mich an irgend so eine Geschichte, die war mal in der FAZ oder in der Zeit, wo Leute irgendwie als Keynesianer, Neukeynesianer, weiß ich nicht,
im in der Mitte, also ich weiß, was du meinst,
Ordoliberale und Altliberale gekennzeichnet. Und das hatte mit dem, wie das, insbesondere was Keynesianer und Neukeynesianer waren, hatte das so gar nichts mit dem Benutzen dieser Begriffe unter Ökonomen zu tun. Also da wurden klar Leute, die irgendwie Neukeynesianer waren, als Altkeynesianer gekennzeichnet, einfach nur deshalb, weil die eben für linkere Politik tendenziell eine Präferenz hatten. Ich glaube, hier geht es darum, wie skeptisch die Leute sind, die da genannt wurden, gegenüber sowohl regulatorischen als auch Eingriffen über Subventionen in Märkte sind, die mehr eine Laissez-faire-Politik bevorzugen. So, das wäre so in etwa meine Zusammenfassung, wobei das auch nicht ganz gilt, weil ich glaube, Veronika Grimm ist überhaupt nicht für eine Laissez-faire-Politik, was den Ausbau von Wasserstoffgasnetzen angeht. Ja, das ist. Ja,
wer zahlt, schafft an.
Ja, aber das war, ich glaube, es ist umgekehrt. Es ist umgekehrt. Sie hat immer eine Position vertreten, dass es wichtig ist, subventioniert Wasserstoffgasnetze auszubauen. Und dann hat irgendwann Siemens davon Wind bekommen.
Ich sehe es nicht ganz so, weil diese genannten Ökonomen, also einerseits stimme ich dir zu, dass es ein bisschen absurd ist, warum gehört da zum Beispiel nicht Lars Feld dazu, ja, das wäre ja irgendwie, was ist überhaupt der Unterschied zwischen liberal und konservativ, das ist ja vielleicht auch nochmal eine Frage, die man hier stellen muss, ja, warum gehört da eigentlich Lars Feld nicht dazu, der gilt ja wohl in irgendeiner Form als der Nestor oder Doyen oder was auch immer, der Lord Siegelbewahrer.
Präzeptor Germaniae.
Der Präzeptor Germania der liberalen Ökonomen, ja. Warum ist der nicht dabei? Na ja, ganz einfach, weil er halt parteipolitisch schon zu sehr an die FDP und an Christian Lindner gebunden ist und jetzt da nicht mehr ganz in ein CDU-geführtes Ministerium passt. Das ist ja wohl der offensichtliche Grund. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass so jemand wie Justus Haukapp und Volker Wieland, die sind zum Beispiel, wenn ich es richtig sehe, beide Mitglieder des Kronberger Kreises, ja. Und das ist natürlich ein Zusammenschluss schon von Ökonomen, die genau das tun, was du sagst. Also immer wieder Expertisen, ja, ein Gesprächsforum für Leute sind, die, sagen wir mal, ganz grob staatsskeptisch sind, ja, als Ökonomen. Also insofern ist es jetzt nicht so völlig absurd zu sagen, dass das Liberale in diesem Sinne liberale Ökonomen sind. Also das Label kann man dann schon, ohne jetzt eben so wie Lars Feld, der zwar auch nicht Mitglied der FDP war oder ist, soweit ich weiß, aber eben wie gesagt, durch seine Tätigkeit für Christian Lindner als als persönlicher ökonomischer Berater da schon irgendwie parteipolitisch dann doch zumindest angefixt ist und die zwei und die drei da eben eher nicht, ja, oder vielleicht oder CDU, sagen wir mal, kompatibler sind als jetzt ein Lars Feld. Aber der Elefant hier im Raum ist doch ganz offensichtlich, das ist natürlich die Antwort von Katharina Reiche auf Jens Südekum. Ja, der ja die Rolle von Lars Feld jetzt eben unter anderem politischen Führung, nämlich SPD im Finanzministerium weiterführen soll, nämlich genau dieser persönliche Berater für von außen, ist nicht Teil, genau wie Lars Feld, wird nicht Teil sozusagen der Nomenklatur oder der Hierarchie, obwohl das wohl auch, meine Quellen sagen mir, dass das wohl auch im Gespräch war, also wirklich also sozusagen Südekum direkt als Staatssekretär zu berufen, aber das hat wohl nicht geklappt oder wurde nicht gewollt. Insofern führt er einfach dieses Modell von Lars Feld, sozusagen dieser persönliche Berater des Ministers zu sein, fort. Und da hat Katharina Reiche gedacht, naja, wenn was der Lars Klingbeil kann, kann ich auch. Und ich will das jetzt auch haben. Ich will es auch meine Privatökonomen haben. Und ich muss schon sagen, sie macht es jedenfalls in diesem Sinne etwas klüger, als dass sie zumindest, wenn auch offensichtlich nicht ideologische oder wirtschaftspolitische Diversität, das wird sie da nicht kriegen. Auch das werden vermutlich hauptsächlich ja, Leute sagen, die Argumente finden können für das, was sie sowieso schon immer machen will, als CDU-Wirtschaftsministerin. Aber immerhin hat sie mal fachliche Diversität, ja. Der Jens Südekum ist sicher ein ausgewiesener Ökonom, aber wenn man es genau nimmt, ist er ausgewiesen wissenschaftlich als Handels- und Regionalökonom, nicht als Finanzpolitiker, nicht als Makroökonom, wo man ja denken würde, das ist eigentlich die Expertise, die hauptsächlich im Finanzministerium gebraucht wird. Hier ist es jetzt schon so, dass man eben einen ja durchaus renommierten Wettbewerbsökonomen, der auch die Praxis kennt, nämlich Justus Haukapp hat. Wir haben einen Geldpolitiker, Geldtheoretiker und Makroökonom, auch ausgewiesen und renommiert mit Volker Wieland. Und Veronika ja mit dieser Energieökonomik. Ursprünglich, wo kommt es eigentlich her? Aus der Experimentalökonomik, ne? Verhaltensexperimentalökonomik hat. Also wenigstens fachlich sozusagen ist sie da ein bisschen, hat der Katharina Reich, und das waren ja auch nur drei Namen, es kann ja sein, dass da noch mehr dazu kommen, ist sie schon ein bisschen diverser aufgestellt. Ich frage mich trotzdem, also ich stelle mich immer so vor, wenn ich Minister wäre, und ich, das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich nie Minister werden würde, ich würde mir halt Rat holen, nicht nur von fachlich, sondern auch ein bisschen von ideologisch aufgestellten Leuten, einfach damit ich mal weiß, wie mein politischer Gegner zum Beispiel über bestimmte Dinge nachdenken würde. Ja, und weil ich eben nicht Rat haben will, dahingehend das, was ich sowieso gut halte, mir dann nochmal bestätigen zu lassen, sondern ich würde halt gerne irgendwie die Wahrheit wissen. Ja, oder jedenfalls den Wissen, nicht die Wahrheit, ist vielleicht zu großes Wort, im Sinne von, was wir vorhin gesagt haben, den wissenschaftlichen Stand der Forschung gerne haben. Und da fände ich ein bisschen ein diverseres Gremium durchaus sinnvoll. Nun hat uns Christian ja ein Papier rumgeschickt, das anders argumentiert, warum möglicherweise es durchaus sinnvoll sein kann, dass man dieses ideologischen Alignment zwischen Beratern und Beratenden oder Berateten gerne haben möchte.
Das war Ideological Alignment and Evidence-Based Policy Adoption, García Umbrados und andere.
Genau, das muss forthcoming sein im AEA oder jedenfalls, glaube ich, akzeptiert oder so. Und da geht's um im Grunde genommen ein Experiment aus Spanien. Und zwar sozusagen werden dort lokale Politiker, Entscheider, match zufällig zwischen entweder neutralen, ja, die nennen das Information Brokern, also irgendwelchen Beratungsinstitutionen, oder politisch gefärbten Thinktanks. Und was man da eben sieht, ist, das passiert zufällig, wie dieses Matching passiert, und man kann eben beobachten, welche Informationen oder für welche Fragen die Informationen weitergegeben werden. Und die Aufnahme, das Ernstnehmen dieser Informationen, der Beratung, das passiert eben signifikant stärker, wenn es sozusagen eine Übereinstimmung in der politischen Färbung zwischen dem Politiker und der beratenden Institution gibt.
Hattest du klargemacht, dass die Information selber die gleiche ist? Das ist nämlich wichtig hier.
Okay, das heißt, wenn der Stallgeruch stimmt, der Stallgeruch ist wichtiger als die Information selber.
Das Interessante ist, bei sozusagen, es gibt halt die gefärbten es gibt gefärbte Informationen oder gefärbte Fragen, und dann gibt es aber auch letztlich neutrale Fragen, wo alle Institutionen die gleiche Empfehlungen geben.
Ja, wir können ja sagen, um was es geht. Das war ja ein Tourismusexperiment. Da ging es eben darum, dass wenn du als Gemeinde einen guten Wikipedia-Auftritt hast, also es ist wohl so, dass Urlauber, wenn sie also Spanien offensichtlich, es geht halt um Tourismus, ein wichtiger Wirtschaftszweig da, ja, und die allermeisten Gemeinden in Spanien haben halt eine Tourismuskomponente, ja, und offensichtlich ist es so, dass sich Touristen vorher informieren, wenn sie irgendwo hingehen, die gucken nach Wikipedia, wohl in Wikipedia rein und was ist da eigentlich, was ist das für eine Gemeinde, und sozusagen in Abhängigkeit von der Qualität des Wikipedia-Auftritts, das irgendwie gemessen wurde, objektiv, konnten die in der vorherigen Studie nachweisen, die ist, glaube ich, die ähnliche Autoren, nachweisen, dass eben das gut ist für Buchungszahlen. Also es ist in der Tat genau, was Christian sagen will. Im Prinzip sollte jede Gemeinde das irgendwie wollen. Also sollte einen guten Wikipedia-Auftritt haben. Ja, jetzt kann man sagen, vielleicht linke Gemeinden, die irgendwie Umweltschäden oder so, sind vielleicht gar nicht so interessiert an mehr Tourismus. Aber jetzt mal, im Prinzip ist das ein relativ ideologisch neutrales Ergebnis. Ja, du willst halt einen vernünftigen Wikipedia-Auftritt haben, dass du mehr Tourismus oder jedenfalls den Tourismus bekommst, den du gerne haben möchtest als Gemeinde. Ja, und insofern, ja, sollten alle Gemeinden irgendwie berücksichtigen.
Genau, und je stärker das Alignment ist, also wenn die Linken von einem linken Institut beraten werden, dann machen die das. Und wenn die Rechten von einem rechten Institut beraten werden, dann machen die das. Wenn sie vom neutralen Institut beraten werden, dann machen sie es weniger. Und das ist so schwach, es ist insignifikant, aber es ist, geht, sagen wir mal, noch in die gleiche in die richtige Richtung. Sagen, dass das dann mehr gemacht wird, aber eben nicht signifikant mehr. Und wenn es entgegengesetzte Ideologie ist, dann geht sozusagen die Information, guck mal, besserer Wikipedia-Artikel macht mehr Tourismusbuchungen, geht halt völlig vorbei. Und das Gleiche gilt auch nicht nur für diese Beratungsinstitutionen, sondern gilt auch tatsächlich für Informationen, die aus Zeitungen kommen. Und das ist eigentlich interessant, weil das sagt was darüber aus, warum das durchaus sinnvoll sein kann, sich von Leuten beraten zu lassen, denen man vertraut. Weil man dann zumindest die neutralen, also die Informationen, die nicht gefärbt sind, denen glaubt man dann zumindest.
Wie kann ich als Politiker wissen, dass das Beratungsunternehmen, das mir Empfehlungen gibt und das sowieso schon auf meiner Linie ist, wie kann ich wissen, welches die neutrale Information ist und welches die gefärbte?
Nee, das weißt du natürlich nicht. Das beantwortet nicht die Frage, ob ich vielleicht die Rüdiger gestellt habe, ob ich nicht vielleicht doch ein diverses Beratungsgremium haben möchte. Und wenn die plötzlich einhellig von rechts nach links alle sagen, mach A, dann ist das ein extrem starkes Signal. Das Problem ist, wenn der eine sagt, mach A, der andere sagt, mach B. Und wo höre ich dann drauf? Und dann höre ich, dann wissen, sagt uns diese Studie, sagt uns tendenziell hören dann Politiker auf denjenigen, der ihnen politisch nahesteht, dem sie vertrauen können in einem gewissen Maße. Das ist aber natürlich wichtig auch für die Frage, ob überhaupt, sagen wir mal, fachlich-wissenschaftliche Erkenntnis irgendwo ankommt. Weil wenn ich da nur so ein zufälliges Gremium habe, dann habe ich gegebenenfalls viel zu viel Misstrauen dem Durchschnitt gegenüber, dass ich dann da aus dem ganzen Rauschen, das es natürlich gibt, dann sage, nee, das ignoriere ich alles.
Ja, also ganz konkret. Ja, beim Sachverständigenrat können die, also wenn es jetzt keine explizite Minderheitenvoten gibt, ja, können die linken Parteien immer sagen, ach, das ist vielleicht doch von dem Arbeitgebervertreter irgendwie gefärbt, ja, weiß ich nicht. Ja, mal lieber ignorieren. Und die Konservativen, wer weiß, was da der Trüger und seine Gewerkschaften da drin haben, ja. Also wie gesagt, dann, wenn es so ein aggregiert, bei Minderheitenvoten ist es anders, aber wenn es so einen aggregierten Konsensus gibt, kannst du natürlich als Partei das dann immer ablehnen, ja. Während gegenüber deinen eigenen Leuten ist ein bisschen schwierig. Also insofern, Christian, ich glaube, was Christian sagen will, ist, dass für diese ganz spezielle Frage, wie kriegen wir einigermaßen ideologisch neutrale Informationen nach oben sozusagen durchgereicht, willst du möglicherweise ideologische Beratergremien haben. Das ist, glaube ich, was das antwortet nicht die breitere Frage, was das optimale Mix von Gesellschafts- und so weiter, sondern wieder diese enge Frage, um wissenschaftlich neutrale Informationen an die Entscheidungsträger zu bekommen, willst du vielleicht einen ideologischen Vermittler haben und eben gerade keinen neutralen. Das ist, was dieses Experiment, glaube ich, zeigt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Am Ende ist das, obwohl das jetzt auch wieder keine ökonomische Frage, am Ende ist das natürlich intellektuell unredlich, sich nur mit Ja-Sagern zu umgeben. Ne?
Ja, das ist die Frage hier, ob das notwendigerweise Ja-Sager sind. Also das geht daraus auch nicht unbedingt hervor, weil es kann ja sein, dass, weiß ich nicht, wenn wir jetzt mal annehmen, der Jens Südekum sagt dem Lars Klingbeil, hör mal zu, um wieder auf unseren Punkt von vorhin zurückzukommen, diese Evidenz, die es da gibt zu, das macht nichts, Unternehmenssteuern zu senken, die ist dünn. Es ist eher so, dass das tatsächlich Investitionen anreizt, weil der Jens redlich ist. Ja, aber ideologisch gefärbt und bei Fragen, die keine technischen Fragen sind, zum Beispiel der Frage, ist das denn gerecht, vielleicht eine andere Antwort hat als Volker Wieland, dann wird zumindest die Antwort, hat das Wirkung, ernst genommen. Aber wenn der Volker Wieland, wenn der Lars Klingbeil den Volker Wieland fragt, ja, was ist das denn, macht das denn was, und von dem die gleiche Antwort bekommt, dann sagt er, Nachtigall, ne? Ich höre dir trapsen. Das traue ich nicht. Dem traue ich nicht. Und deshalb kommt die eigentlich neutrale Information, die nur eine technische Frage ist, erhöht das die Investitionen, die wir ja auch hier diskutieren können, ohne eine notwendigerweise politische Färbung in die eine oder die andere Richtung, die kommt dann gar nicht erst an. Und das ist eine Abwägung. Aber natürlich ist das Risiko, dass, wenn es dann die Frage gibt, sollten wir das denn machen? Wenn die Frage gestellt wird, die aber eigentlich man nicht an den Ökonomen stellen sollte überhaupt als Politiker.
Aber es ist halt so schön, du kannst dann, ne, dann geht irgendwo, spricht die Kiste auf, dann hüpft ein Ökonom raus und sagt, was die Ministerin sagt, das kann ich unterstützen. Und niemand fragt, auf welcher Basis und aus welcher.
Genau, es geht halt um politische Verantwortungsentlastung dann.
Ja, hier. Genau.
Und wenn es dafür missbraucht wird, dann ist es halt wieder schlecht.
Wir haben vor ungefähr 4,5 Jahren mal eine Sendung gemacht, die hieß ein CEA für Deutschland, also ein Council of Economic Advisors für Deutschland. Ich höre jetzt gerade, dass wir auch mit dieser Bundesregierung von einem solchen Council noch weit entfernt sein werden.
Nein, das ist genau
nicht.
Das.
Die gehen ja genau in die Richtung.
Man wird jetzt kleiner,
ohne Stab und nicht, also ne, der CEA ist ja Vollzeit.
Das hängt aber mit dem institutionellen Gefüge in Deutschland ab. Das muss man sich jetzt wirklich klar machen. Ja, das ist genau eine Amerikanisierung des politischen Beratungswesens. Diese jetzt Südekum und vielleicht kommt da noch, vielleicht sagt der Klingbeil jetzt auch noch, jetzt nehme ich auch noch den Christian Bayer, der hat auch einen Sozen Parteibuch und noch einen dritten und so, dass ich auch drei habe und so, will mich ja nicht lumpen lassen, ja, kann ja alles noch kommen. Also wir haben jetzt hier klar eine Amerikanisierung des politischen Beratungswesens. Das sieht optisch ein bisschen anders aus als ein CEA, aber das liegt einfach daran, dass es in Amerika einen natürlichen Ort gibt, weil es eben diese faktische und auch doktrinär immer stärker ja verteidigte, von konservativen Juristen verteidigte Theorie dieser Unitary Executive gibt. Also in Amerika gibt es eine einheitliche Exekutive. Und am Ende des Tages läuft das alles im Weißen Haus zusammen. Das heißt, du hast einen Ort, wo du diesen, es gibt ja übrigens nicht nur den CEA, es gibt auch noch den National Economic Council. Das ist mehr so ein Wirtschafts- im Sinne von Business-Stammtisch als sozusagen Econ. CEA macht mehr Econ. Aber es gibt ja zwei dieser Beratungsgremien, die sind beide direkt im Weißen Haus angesiedelt, weil aber eben auch durch das präsidentiale System in den USA überhaupt diese ganzen Ministerien alles nur sozusagen nachgeordnete Stellen des Präsidenten sind. Klammer auf, traditionell war auch in den USA so, dass das Justizministerium eine Sonderrolle hat und dass es wirklich eine Brandmauer zwischen denen gab. Das hat jetzt, Trump hat es eben diese Brandmauer komplett eingerissen und er macht jetzt eben politische Justiz und das ist schlecht, Klammer zu. Aber im Prinzip ist das System in den USA, von was die anderen Ministerien angeht, immer so gewesen als nachgeordnete Behörden des Weißen Hauses. Und dann ist halt der CEA einfach nur auch so eine andere, noch eine Behörde, die jetzt zwar vielleicht kein Ministeriumstatus hat aus historischen Gründen, aber am Ende des Tages ist es nichts anderes. In Deutschland hast du ein anderes Gefüge, natürlich schon allein, weil wir natürlich eine eine parlamentarische Demokratie haben und dadurch immer Koalitionsregierung, nahezu immer Koalitionsregierung. Das heißt, du hast schon durch die politische Ausrichtung der verschiedenen Hausführungen natürlich nicht diese Zentralität des Kanzleramts. Aber es ist auch, wir haben eben auch das Ressortprinzip. Wobei ich jetzt nicht weiß, Christa, das weißt du, steht es in der Verfassung selber drin oder ist das das Ressortprinzip oder ist das eins, was wir sozusagen nachträglich gehabt haben, bekommen haben?
Das kann ich dir so nicht sagen. Ich würde glauben, dass wenn es nicht in der Verfassung steht, dass es dann als hergebrachter Organisationsgrundsatz quasi Verfassungsrang hat.
Gut, also wir haben jedenfalls dieses Ressortprinzip, das heißt, wir haben in Deutschland diesen einen natürlichen Ort. Das Kanzleramt, mit anderen Worten, ist nicht das Weiße Haus und damit nicht der natürliche Ort, wo du solche Beratergremien dann platzieren würdest. Mit anderen Worten, wir haben sie dann halt da, wo es die Orte gibt. Und zwar jeweils dann im Bundesfinanzministerium.
Schnell nachgeguckt, es ist tatsächlich im Grundgesetz Artikel 65. Innerhalb der Richtlinien leitet jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich selbstständig und unter eigener Verantwortung legt das Ressortprinzip im Grundgesetz fest. Das ist also in der Tat in der Verfassung also geregelt.
Verfassungsmäßig ganz anders geregelt. Das heißt, wir haben diese natürlichen einen Ort nicht, sondern wir haben mehrere Orte. Das ist also eine multipolare Organisation, wenn du so willst. Und dann ist es natürlich völlig klar, dass wir jetzt mehrere dieser Gremien sprießen haben. Und ich würde vorhersehen, dass wir das noch mehr bekommen. Also da wird irgendwann wird vielleicht der Arbeitsminister sein, jetzt brauche ich auch noch meinen Ökonomenstab, etc., etc. Also überall, wo Ökonomen drehen, vielleicht der Kanzler selber, etc., etc.
Gut, da haben wir in der Vergangenheit ja eigentlich, oder die haben wir ja auch gerade beim BMF und beim BMWE jetzt, haben wir ja Beiräte. All diese Ministerien haben wissenschaftliche Beiräte.
Die aber was ganz anderes tun.
Ja, aber die tun was anderes. Eigentlich beantworten sie die gleichen Fragen, aber die sind genau nicht politisch gefärbt konstruiert, jedenfalls beim BMF und beim BMWE. Dort sind sie durch Kooptierung die Mitglieder in dem Beirat kooptieren neue Mitglieder. Die sind gerade unabhängig konstruiert, genau umgekehrt konstruiert. Das ist bei den anderen wissenschaftlichen Beiräten im Übrigen, beim Bundesarbeitsministerium, das ja auch wirtschaftliche Fragen sich anschaut, beim, was weiß ich, Bundesverkehrsministerium, die haben alle wissenschaftliche Beiräte. Nur die drei genannten Arbeitsministerium, BMF und BMWE, haben typischerweise welche, wo die Ökonomen eine größere Rolle spielen. BMF und BMWE sind anders. Alle anderen Beiräte sind genau nach dem CEA-Prinzip konstruiert. Der Minister beruft sich letztlich seinen Beirat zusammen. Und das wird jetzt beim BMF und BMWE aufgebrochen. Und der Grund ist, dass diese andere Form da ist, weil Gründungsphase der Bundesrepublik, so alt sind diese Beiräte, da gab es aus der Politik heraus diesen sehr frühen Drang zu sagen, wir haben Fragen, da brauchen wir so Commitment, da brauchen wir politische Unabhängigkeit, so wie du eine unabhängige Zentralbank haben möchtest. Natürlich hat das überhaupt nicht diese Bedeutung und die sind letztlich, was wir da schreiben, da hört keiner drauf. Aber das ist die Idee und da gibt's jetzt diesen Gegenentwurf zu im Grunde genommen. Und übrigens auch da gab's natürlich schon so ein bisschen so eine Abwehr, beim BMWK wurde aus unterschiedlichen Gründen noch ein zweiter Beirat, ein Frauenbeirat geschaffen in der vergangenen Legislatur. Also diese Auflösungserscheinung, die ist jetzt nochmal in eine stärkere Stufe getreten. Und das kann sinnvoll sein.
Ja, aber das ist natürlich auch natürlich, weil natürlich dadurch, dass die sozusagen sehr wissenschaftsgetrieben sind, sehr kooptiert, also durch diese Kooptation, sind die natürlich inhärent langsam. Also das sind einfach keine Gremien, die du auf Speed Dial sozusagen schnell in der Krise aktivieren kannst. Oder die haben halt feste Arbeitsrhythmen, die setzen sich ihre Themen selber. Die sind natürlich, das muss ich jetzt leider mal sagen, jetzt nicht, was dir persönlich angeht, die sind natürlich wegen der Lebenszeitberufung, die da ja stattfindet, das wissen die wenigsten. Also im Prinzip kannst du nur selber zurücktreten, aber du kannst nicht rausgeschmissen werden. Sind natürlich die auch gerontokratisch. Du hast da immer zu jedem gegebenen Zeitpunkt und die sind gleichzeitig mengenbeschränkt. Also du kannst nicht beliebig viele Leute da einfach reintun. Das heißt, die sind zu jedem gegebenen Zeitpunkt voll von Emeriti, die ja zu Hause mit ihrer Frau nicht ganz klarkommen. Typischerweise sind es dann Männer, ja. und die halt diese 6-mal im Jahr diese Treffen brauchen als Lebenselixier. Und das heißt, du kriegst halt auch schon dadurch eine enorme Langsamkeit in diese Beiräte rein, die diese Minister natürlich nicht brauchen können für die Fragen, für die sie ihres Mini-CEAs wollen. Ich will aber noch einen anderen Punkt machen, nämlich, ist es nicht ein bisschen ironisch, da wo gerade jetzt dieses Modell, also unter Obama, und da deswegen haben wir ja auch ich publizistisch immer den CEA gefeiert für Obama, aber ist es nicht ein bisschen ironisch, dass Deutschland jetzt mit 10 oder 15 Jahren Verspätung ein Modell übernimmt, das natürlich jetzt unter Trump schon unter 1, aber auch unter 2 und unter Biden niemals wieder die alte Blüte erlangt hat, denn auch Biden hat sich ehrlich gesagt Ideologen gehalten in seinem CEA und nicht unabhängige, ausgewiesene WissenschaftlerInnen. Also, wie gesagt, die Demokraten waren da kein Stück besser. Aber jetzt, spätestens unter Trump 2, ist dieses nah an der exekutive Beratermodell ja eigentlich ziemlich diskreditiert. Ja, also da sind jetzt, müssen jetzt Handelsökonomen Zölle rechtfertigen, die nicht zu rechtfertigen sind auf wissenschaftlicher Basis, um nur ein Thema zu nennen, über das wir ja schon öfter gesprochen haben. Also schon ein bisschen ironisch, dass sozusagen in den schwärzesten Zeiten der CEA-Konstruktion Deutschland jetzt plötzlich nachzieht und eben nicht in den goldenen Zeiten. Das finde ich nicht ganz unironisch, ehrlich gesagt.
Wir brauchen halt für alles ein bisschen länger.
Das ist wie Mecklenburg-Vorpommern. Also Mecklenburg.
Was ist damit?
Das war Mecklenburg. Da gibt es das Bismarck-Bonmot. Deutschland ist sozusagen das Mecklenburg der Welt. Okay. Bismarck-Bonmot war, was mal auf die Frage, was er machen würde, wenn morgen die Welt untergehen würde, sagte Bismarck, ich ziehe nach Mecklenburg.
Okay, ja. Okay.
Und die Frage ist, warum?
Später unter,
ja. Das 50 Jahre später. Passiert alles mit 50 Jahren Zeitverzögerung.
Worüber wir auch noch dringend reden müssen, Freunde, ist der Zustand der Makroökonomik.
Genau.
Da gibt es ein Papier, das kommt von Blanchard. Also sogar nur von Blanchard, Olivier Blanchard. Es heißt Convergence, Thoughts about the Evolution of Mainstream Macroeconomics over the last 40 years. Was denkt der denn so, wie sich
Mainstream... Man muss eben dazu sagen, also Olivier Blanchard kommt von MIT, war dort jahrelang Professor, ist einer der führenden Makroökonomen seiner Generation. Er war dann auch Chefökonom am IMF, also hat auch Policy-Erfahrung, berät immer wieder auch französische Präsidenten. Er kommt ja ursprünglich aus Frankreich, soweit ich weiß auch die Kommission und so weiter. Also hat einen guten Überblick. Er war auch mal Präsident, weiß ich nicht, ob er das in seiner Eigenschaft als Präsident der American Economic Association gemacht hat, aber er hatte, und das ironisiert das auch, wenn man in die eine Fußnote in dem Paper mal genau reinguckt. Er hatte, ich war da glaube ich sogar, wenn ich mich recht erinnere, im Saal auf einer unserer Konferenzen, nämlich der ASSA, dem Jahresmeeting der American Economic Association und anderer ökonomischer professioneller Organisationen, haben wir glaube ich auch schon öfter mal drüber gesprochen.
Ja, da hattest du einen ganzen Podcast, Bericht geliefert. Ja.
Hat er sozusagen direkt am Vorabend der Finanzkrise dieses starke Statement rausgegeben. Da ging es auch schon um the state of macroeconomics. Und da hat er dieses berüchtigt gewordene eben Zitat losgelassen: the state of macroeconomics is good. Und so 2 Wochen oder 4 Wochen später all hell broke loose. Es war also, wie gesagt, er ironisiert es und jetzt hat man ihn sozusagen nochmal gefragt, ja, also fast 20 Jahre später, noch nicht ganz, aber fast 20 Jahre später, wie er das jetzt sieht. Und also insofern, das hat eine ganz nette oder auch ironische Vorgeschichte, die er auch benennt. Wie gesagt, er versteckt es nicht, sagt auch, ich bin vielleicht nicht ganz die richtige Person. Deswegen, wenn man es genau genommen, das Papier ist ja eigentlich eine Zusammenfassung von Umfragen, die er sozusagen lose gemacht hat an seinen Kollegen. Also er hat einfach ein paar Kollegen E-Mails geschickt, wie sie darüber nachdenken, über den Zustand der Makroökonomik als wissenschaftliche Disziplin. Und das versucht er irgendwie zusammenzufassen. Also er versucht sich ein bisschen rückzuversichern und einen breiteren Konsensus zu machen. Ja, also er sieht Konvergenz. Ja, er macht das an sozusagen drei Dingen fest, der Methodologie, der Architektur und der Mechanismen. Was meint er damit? Methodologie. Methodologie bedeutet eben, dass alle Makroökonomen, egal wo, also vielleicht muss man noch kurz als Folie sozusagen klar machen, wie eigentlich der Zustand der Makroökonomik war, also vor 40 Jahren, give or take. Ja, da gab es wirklich zwei methodologische Schulen noch, die lose assoziiert waren mit den Süßwasserseen, mit Universitäten um die Süßwasserseen rum, deswegen nennt man die eben Freshwater Macroeconomics. Aha. Und eben an den jeweiligen Küsten, das nennt man die eben Saltwater Macroeconomics, also MIT Harvard gehört in die letztere, Chicago, Minnesota gehört in die, Rochester gehört in die erstere Gruppe. Da gab es wirklich zwei Camps.
Woran habe ich die erkennen können, die Camps? Also sind die bestimmten Lehren gefolgt, bestimmten Vordenkern gefolgt? Was weiß ich, Keynes?
Ja, sicher. Oder? Die eine, die Saltwater war typischerweise mit der Weise, wie Keynes und seine Nachfolger Makroökonomik betrieben haben. Und die Freshwater, das waren die Revoluzzer. Also das waren die Saltwater waren die eher Linken auch. Auch politisch waren die natürlich dann eher links. War der Zeitgeist in den 70er Jahren natürlich klar eher links. Und das waren die Freshwater, das waren die Revoluzzer, die eben gesagt haben, aus bestimmten Krisenerscheinungen sowohl in der Wirtschaft selber als aber auch in der wissenschaftlichen Behandlung dieser Krisenerscheinungen, die selber dann in die Krise kamen, weil sie mit diesen Krisen nicht ohne weiteres umgehen konnten. Also Stichwort das Versagen der keynesianischen Ökonomik in den 70er Jahren, in dem sie Inflation zulassen musste, bestimmte Dinge nicht erkannt hat, also blinde Flecken hat. Also darauf war eben die Antwort, die Freshwater-Ökonomik, die eben gesagt hat, wir müssen eine Vereinigung der Mikroökonomik erreichen und der Makroökonomik. Und vorher unter Keynes und seinen Nachfolgern waren das eben zwei, das war wie Quantenmechanik und Relativitätstheorie. Also groß, eine separate Theorie für die großen Phänomene, die makroökonomischen Phänomene und eine separate Theorie, die nichts miteinander zu tun hat, für die Entscheidungsphänomene auf Firmenebene, auf Haushaltsebene, auf kleinen partiellen Märkten, ja. Das war eben die Trennung damals und die haben nämlich nicht miteinander gesprochen und die Freshwater haben eben darauf bestanden, dass das aus einem Guss entwickelt wurde. Und das ist eben zum Beispiel eine dieser Konvergenzphänomene. Es gibt niemand mehr, auch an MIT und Harvard, die sich heute leisten können, eben diese Konvergenz zwischen Mikro- und Makroökonomie in Frage zu stellen, zum Beispiel. Ja, das bedeutet, dass man zum Beispiel Friktionen, also Steuersätze, Anpassungsprobleme, Informationsfriktionen explizit moduliert und nicht sozusagen irgendwie schwurbelig sozusagen zusätzlich zu den Gleichungen, die man hingeschrieben hat, noch da so wie so Zimt da drüber streut. Das ist auch so eine Konvergenz. Ein anderes Konvergenzphänomen ist, dass man zunehmend, und das ist eher gegen die Freshwater, die reine Freshwater-Schule, dass man zunehmend bereit ist, Abweichungen von dem Postulat oder der Annahme der rationalen Erwartung, insbesondere der rationalen Erwartung unter voller Information der handelnden Agenten ist. Da gibt's eben, dass man da eben eine viel reichere Theoriebildung inzwischen zulässt. Also das ist die methodologische Konvergenz, dass wir alle sozusagen den gleichen Apparat im Prinzip von Technik verwenden im Grunde.
Die gleichen Werkzeuge.
Die gleichen Werkzeuge. Mhm. Dann sagt der Architektur, da gäbe es, das wäre schon umstrittener, aber es ist sozusagen, es hätte sich so ein Konsens um ein neokeynesianisches Modell, das eben eine Synthese darstellt aus dieser alten Freshwater und Saltwater-Distinktion, da hätte sich sozusagen ein neuer Modelltypus herausgestellt mit nominalen Friktionen, also mit anderen Worten mit Preisen und Löhnen, die sich nicht, oder auch Hypothekenzinsen, die sich nicht ständig und immer einfach anpassen können, um sozusagen Marktgleichgewichte immer und überall zu erreichen.
Hm. Ja. Moment. Was er da ein bisschen bedeutet das, der Markt ist nicht notwendigerweise die beste Lösung?
Das heißt, bedeuten, ja.
Okay. Nee, aber das weiß ich nicht. Das heißt zunächst einmal.
Ohne Eingriffe, jedenfalls. Es gibt Rechtfertigung für Eingriffe in den
oder so. Aber okay, das hat damit, Die Frage ist, was du damit meinst.
Na, es gibt ja den ewigen Vorwurf, dass die Politik, insbesondere die Liberalen, die Rechten und die Ökonomen ja sowieso, die glauben ja alle, der Markt ist grundsätzlich besser in der Lage, Allokationsprobleme zu lösen, als der Staat das ist. Aber wenn du sagst, naja, wir haben aber eben zum Beispiel Hypothekenzins, wir haben Löhne, wir haben Preise, die sich nicht so schnell und dynamisch anpassen können, dass es immer zu einem Optimum kommt, das bedeutet ja, dass der Markt auch nicht notwendigerweise die beste Lösung ist.
Genau, das folgt aber daraus folgt noch nicht, dass irgendwer anders es besser kann.
Okay. Verdammt!
Nein, also im Sinne von, wenn die Bank nicht gerade die Preise anpassen kann, folgt, bei Bank ist ein schlechtes Beispiel, nehme ich zurück, weil da kann man der Zentralbank die Dinge machen kann. Aber
das ist unsere Rechtfertigung für Geldpolitik.
Ja, wenn meine Dönerbude nicht ganz schnell auf die unterschiedliche Nachfrage nach Döner reagieren kann und sich lange Schlangen bilden, dann folgt daraus nicht, dass ich jetzt notwendigerweise ein Döneramt bei der Stadt Bonn brauche.
Ja. Obwohl es cool wäre, fällt mir ganz so.
Also, sagen wir mal, es ist, ja, genau.
Also, aber wir schweifen da finde ich, also jetzt zurück zur Architektur zu gehen, da vernachlässigt er tatsächlich moderne Entwicklungen, also so die Generation zu der von Makroökonomen und Olivier Blanchard ist definitiv eine Generation oder fast zwei hinter uns, würde ich sagen, ne? Kann man schon sagen, ja, also mindestens eine hinter uns. Da vernachlässigt er meiner Meinung nach dann doch, finde ich schon, architektonische Entwicklungen, die sich eben in den letzten 10, 20 Jahren ergeben haben und zu denen ja Christian und ich beigetragen haben. Also die ganze Frage von, es ist eben nicht nur nominale Rigiditäten, die wir brauchen, um die Wirklichkeit erklären zu können, sondern möglicherweise die ganze Frage von Heterogenität, ja, also das
nominale Rigiditäten? Du darfst nicht vergessen, dass
ja, das sind diese Preise, die sich nicht so schnell anpassen können. Okay, ja? Das nennt man nominale Rigiditäten.
Weil wenn wir Ökonomen von Nominalen reden, dann meinen wir immer Preise.
Okay.
Preise, ja. Also das können Löhne sein, das können Preise sein, Zinsen, ja, etc.
Und Reale ist halt irgendwie
Zeug. Okay.
Mengen. In der Regel. Es gibt natürlich auch reale Preise, das macht es dann etwas kompliziert. Da geht es dann um die Frage, wenn das allgemeine Preisniveau sich bewegt versus wenn der Butter versus der Milchpreis sich verändert.
Mhm. Aber was ich sagen wollte, ist, dass es eben nicht nur darum geht, um diese Preisfragen, die sich nicht schnell, also das heißt nicht nur, dass wir das ablehnen würden, das nicht, aber dass es eben weitere sozusagen interessante architektonische Fragen gibt, wie eben Heterogenität. Das ist Stichwort Hank, Heterogeneous Neo-Keynesian Model, die eben genau diese einerseits makroökonomische Heterogenität beziehungsweise mikroökonomische Heterogenität für makroökonomische Fragen kombinieren mit Fragen eben dieser nominalen Rigiditäten. Und dann gibt's noch auf dem Arbeitsmarkt diese ganze Such- und Matching-Problematiken. Also, dass eben der Arbeitsmarkt eben, ja, eher wie so ein Heiratsmarkt ist, dass du auch passen musst zu deiner Firma und solche Sachen, dass du erstmal suchen musst. Alle, das ist so ein dritter großer Komplex, der sozusagen architektonisch sehr wichtig geworden ist. Das vernachlässigt ihr ein bisschen, finde ich. Schreibt es dann mal so ganz kurz in so einem Satz mit der Heterogenität, aber tut er nicht die Entwicklung nicht wirklich nachzeichnen, die wir architektonisch haben. Und die dritte sozusagen Konvergenzdimension ist, was er Mechanisms nennt. Das ist so ein bisschen komisch, weil es mir ehrlich gesagt nicht ganz klar ist, was er da meint. Und da sagt er halt dann so, ja, wir sind jetzt nicht mehr so ideologisch. Das stimmt schon. Es war so früher, dass die Freshwater-Leute, das waren eher Leute, die gedacht haben, dass alles irgendwie über die Angebotsseite kommt, ja. Und die Saltwater an den Küsten, die waren eher so eben in traditioneller keynesianischer Tradition eben, ja, es war, die Nachfrage ist das Wichtigste, so, für, ja, genau, also mal grob. Und heute ist es so, dass kein wissenschaftlicher Makroökonom wirst du diese Statements entlocken können. So nach dem Motto, Angebotsseite ist alles und Nachfrageseite ist alles, sondern es ist immer ein Zusammenspiel. Manchmal sind eher Nachfrageprobleme wichtig, manchmal sind eher Angebotsprobleme wichtig. Manchmal, wie bei Covid, wussten wir erst gar nicht, was es ist. Ja, erstmal haben wir lange drüber diskutiert und so. Also in dem Sinne schon auch eine Konvergenz, was das angeht, dass wir nicht mehr sozusagen einer Seite irgendwie, das Makroökonom nicht mehr mit einer Seite da irgendwie verheiratet sind. Und da sagt er, ja, das ist gut, also das finde ich gut, dass es diese Konvergenz eben gegeben hat über die letzten 40 Jahre. Glaube ich, würden Christian und ich auch zustimmen. Und er formuliert dann noch so ein bisschen Kritik auch. Und eine seiner Hauptkritik ist, dass er findet, dass wir Makroökonomen zu schnell, und da stimme ich auch zu schnell sozusagen die Vogelperspektive immer einnehmen und gleich alles mit allem zusammenhängend betrachten wollen. Der technische Term hier ist allgemeines Gleichgewicht, General Equilibrium. Wobei ich andererseits auch sagen würde, das ist eigentlich die genuin makroökonomische Forschungshaltung, ist schon diese Frage, dass alles mit allem zusammenhängt, systemische Interdependenz, wenn man so will. Aber dass man sozusagen in der Forschungspraxis erstmal dem Verständnis von Mikromechanismus im partiellen Gleichgewicht, wo man mal sozusagen nicht alles gleich, wie reagiert die Geldpolitik möglicherweise darauf, wie reagiert auch noch ein ganz ferner Preis auf einen ganz fernen Markt da drauf, wie reagiert der Wechselkurs, wie reagiert bla bla bla, sondern dass man erstmal auch lokal sich bestimmte Phänomene anschaut und auch versteht, vor allen Dingen, wenn sie neu sind. Das ist, glaube ich, in der Tat eine richtige Kritik. Da sind wir oft sehr schnell dabei, immer gleich im allgemeinen Gleichgewicht zu denken. So, das ist so, glaube ich, ja, die Zusammenfassung, die er gibt. Er hat auch noch offene Fragen, die kann ich auch noch referieren. Dann würde ich aber auch gerne mal Christian hören, wie er sozusagen über den
ich würde auch gerne mal Christian
den,
hören.
Den Stand unserer Disziplin nachdenkt. Also die offenen Fragen, die er noch formuliert ist, ist die Marktwirtschaft irgendwie stabil? Welche Rolle spielen Nichtlinearitäten? Kann es sein? Gibt es am Ende des Tages doch Selbstkorrektion? Oder kann es auch wirklich mal sein, dass wir völlig in absolute Armut abschmieren oder so? Ja, also, dass es diese Selbstkorrigierung nicht mehr gibt. Das ist so eine Frage. Welche Rolle spielen Erwartungen? Wie müssen wir sie modellieren? Dritte Frage, wir machen uns forschungsmäßig oft sehr viel Gedanken über die ganz kurze Frist, den Konjunkturzyklus und die sehr lange Frist, so Wachstumsphänomene. Aber was eigentlich mit der mittleren Frist, so über so 10, 20 Jahre und auch das Zusammenspiel zwischen Konjunktur und langfristigem Wachstum. Da haben wir blinde Flecken als Disziplin, sagt er. Dann sagt er auch, sind wir so wirklich, also einerseits sagt er ja, die Mechanismen und die Schocks, ja, wir sind da ökumenischer geworden, aber was heißt das jetzt eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Ja. Und die letzte offene Frage ist, ja, welcher Einfluss auf unsere Forschung gibt's eigentlich auf die Politik? Ja, da kommen wir wieder zurück zu unserer anderen Frage zur Politikberatung. Ist die eigentlich groß oder machen, ist das, was wir machen, dann doch am Ende la polar?
Also ich glaube, dieser mittelfristige Sache, die ist eigentlich eine spannende Frage. Ich würde auch tippen, dass da durchaus vielleicht nochmal ein bisschen was als nächstes kommt. Ich meine, das ist auch auf der europäischen Ebene. Das wird zwar als Wachstumsfrage politisch formuliert, aber es ist mir nicht ganz klar, ob das wirklich sozusagen über die richtig langfristiges Wachstum geht oder um sozusagen die Performance, die mittelfristige Performance, ob man sozusagen das Modell Italien der letzten 20 Jahre, niedriges Wachstum für eine Zeit, jetzt vielleicht normalisiert sich das, liegt im europäischen Mittelfeld, aber diese Fragen von solchen mittelfristigen Fluktuationen oder Deutschland die 90er Jahre, Deutschland vielleicht auch jetzt, an welche makropolitischen Fragen sich daran anschließen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das durchaus eine interessante und spannende Diskussion für die nächsten Jahre sein wird. Wir haben ja auch da ein bisschen was an Literatur zugesehen, die so aus der Trade-Literatur vielleicht kommt, aus der heterogenen Firmenliteratur. Ja, wo, wenn ich so über so Melitz-Modelle nachdenke oder so.
Melitz-Modelle?
Ja, wo es darum geht, Firmen treten zu, neue Produkte werden entwickelt. Das hat Auswirkungen auf die Produktivität von der Ökonomie. Das kommt aus der Außenwirtschaft, aber wir haben da durchaus Modelle jetzt auch, die das einbauen in Business-Cycle-Fragen. Und dann haben die automatisch eben auch so mittelfristige Auswirkungen. Ich glaube, das könnte eine interessante Frage sein. Und da haben wir auch noch viel Offenes eigentlich. Wie müssen wir darüber denn nachdenken? Wo das herkommt und wie der Zusammenhang ist zu gesamtwirtschaftlicher Politik vielleicht. Ich glaube, das ist eine von den Fragen, die ich da am spannendsten finde. Expectations, ich glaube, da sind wir auch in ein Stück weit ökumenisch drin geworden, einfach. Wenngleich ich vielleicht jemand bin, der eher dazu neigen würde zu sagen, die Leute, da ist zu viel anything goes. Und da ist man sehr schnell dabei zu sagen, ja, ich erkläre die Dinge durch, was in den Köpfen von den Leuten passiert, anstatt mir über Institutionen Gedanken zu machen.
Ja, wir haben halt ein bisschen ein Teilchen Zoo. Also ich bin ja einer, der wirklich da auch einiges beigetragen hat, auch empirisch beigetragen hat, ein Handbuch editiert hat zu dem Thema. Aber es ist so ein bisschen so ein Teilchen Zoo-Phänomen. Es gibt halt 100 Abweichungen. Es gibt nur eine rationale Erwartungsformulierung. Ja, die ist sehr präzise und also, um genau zu sein, rationale Erwartungen kombiniert mit voller Information oder mit perfekter Information. Aber es gibt halt 1000 Abweichungen davon, ja, und die sind zum Teil situativ. Also wir haben sehr viel Ergebnisse, empirische Ergebnisse. Wir verstehen jetzt immer besser, wie tatsächlich Wirtschaftsteilnehmer Erwartungen updaten, wie sie Unsicherheit wahrnehmen über ihre Erwartungen, solche Sachen. Aber wir haben noch was uns doch trotzdem fehlt, ist sozusagen dann wieder eine vereinheitlichendere Theorie einfach dahinter, ja, die wir auch dann theoretisch benutzen können. Und ja, wie gesagt, es ist so ein bisschen ein Teilchenzoo-Phänomen.
Denkt ihr, das ist jemals möglich, also eine Unified Theory of Economics zu formulieren?
Nein.
So wie es die Physiker
versuchen? Darum geht es aber, glaube ich, auch nicht. Darum geht es, glaube ich, nicht. Aber das ist eine Frage des Grades dann auch. Also wenn du dann für jedes Phänomen eine eigene Theorie der Erwartungsbildung hast, das ist auch nicht gut. Ich glaube, das, was Christian sagen will. Also wir brauchen schon, natürlich werden wir immer partielle und sozusagen teilspezifische Theorien haben, aber sie sollten dann halt schon auch mehr als ein Phänomen jeweils erklären. Also das ist auch klar.
Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Rüdiger Bachmann und Christian Beyer, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.